Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe vom Metal Hammer Podcast Maximum Metal mit mir, Thorsten Zacko Fantenmann, Norm the Richer, Insletanic, Springer Service, Zahn und an meiner Seite
Sebastian, die magische 13, Kessler.
Oh, verrückte Welt, verrückte Welt. Die magische 13.
Die magische 13. Heute geht es um die magische 13, denn es ist Podcast-Episode Nummer 13. Irgend muss also tierisch schief gehen. Ich sehe es schon kommen, wir labern jetzt eine Stunde Bullshit und am Ende stellen wir fest, vergessen auf Aufnahme zu drücken oder der Rechner kackt doch mal ab oder irgend sowas. Das muss dieses Mal einfach passieren.
Letztes Mal haben wir fast 2 Stunden Bullshit gelabert, aber jetzt, wo wir unsere Technik ja auf beiden Seiten verbessert haben, können wir noch mehr Bullshit labern. Auf jeden Fall Jim Kessler und die wilde 13. Wir haben uns ja was ganz Besonderes ausgedacht für die 13. Ausgabe. Und zwar haben wir überlegt, um die 13 zu unterfüttern, welche Metal-Alben, weit gefasster Rock-Alben, Punkrock habe ich jetzt rausgelassen, weil dann wäre ich nämlich vielleicht sogar auf die volle Zahl gekommen, den Titel 13 in sich führen. Und ich muss ja zugeben, ich habe dann auch gleich mal so ein bisschen geschummelt und habe auch nach Songs geschaut,
die ich kenne. Das ist vielleicht ganz gut, weil ich hatte mir so in den Kopf gesetzt, wir finden vielleicht 13 Alben mit dem Titel 13, wenn wir uns beide zusammentun.
Schaffen wir.
Ich kam aber nicht annähernd darauf. Obwohl, wenn ich gerade durchzähle, ich glaube 10 oder so über den Daumen habe ich. Wenn du noch deine Songs dazu tust, kommen wir vielleicht drauf.
Komm, du machst mal hier den Deep Dive Bonsai Drop und schmeißt mal das erste Album in den Ring.
dann Deep Dive ich mal mit dem wahrscheinlich einfachsten Fund Black Sabbath mit dem Album 13. Ein Instant-Klassiker, das Reunion-Album. Wir haben es damals alle sehr gefeiert und ich habe es kürzlich erst mal wieder aufgelegt und stellte fest, man hat es zu Recht gefeiert. Es ist auch echt mit den Jahren nicht schlechter geworden. Es war nicht nur die erste Euphorie, es ist echt ein richtig gutes Black Sabbath-Album.
Das war richtig fett damals. Also da haben wir auch gedacht, so die alten Männer, ob die es nochmal bringen, und dann war es richtig, richtig gut. Steht auch an meiner ersten Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. War auch das Einfachste.
In der Tat, das war auf jeden Fall das Einfachste. Ja. Und wahrscheinlich auch gleich das Beste, wenn ich so in meine Liste gucke. Ich habe es jetzt gar nicht sortiert oder so.
Ich habe es auch.
Ein wilder Mischmasch.
Ich habe es auch nicht sortiert. Und was heißt Beste? Also qualitativ, ich meine, vielleicht so das Album, wo wir beide sogar sagen würden, das gefällt uns von den aufgeführten 13ern am besten. Wir halten fest, Black Sabbath 13.
Genau, dann gleicher Titel, überraschenderweise, das Megadeth-Album aus dem Jahre 2011.
Ey, du Schwein, jedenfalls ich war dran.
13. Du warst, oh nein. Oh,
egal, ja. dann darf ich gleich zweimal.
Ja, okay, das ist fair. Ja, auch in das Album habe ich jetzt nochmal reingehört. Das ist ein okayes bis gutes Megadeth-Album. Ich habe bei Megadeth-Alben immer so ein bisschen... Die packen mich nie so auf volle Länge irgendwie so. Also gerade so die aus den letzten, ich sag mal, 10 bis 20 Jahren. Klar, die Klassiker sind die Klassiker. Das, was danach kam, hat immer seine Hits, hat dann auch so seine Längen. Ging bei dem jetzt auch wieder so. Beginnt super gut. Richtig gute Songs auch drauf, auch ein paar Hits drauf. Bleibt nicht alles kleben, aber es ist ein okayes bis gutes Megadeth-Album.
Ich finde auch immer so, das ist halt qualitativ echt alles wirklich okay bis gut. Aber wie du schon sagst, es klebt nicht fest in den Ohren.
Metallica bringen halt nicht so oft was raus. Dafür sind das dann immer gleich so richtige Einschläge. Megadeth ist halt so. War halt auch immer da. Darum ist das, glaube ich. Ja, Metallica waren auch immer da. Da ist es Quatsch. Ich höre jetzt auf zu reden, was das angeht. Und übergebe an dich und deine zwei Alben mit dem Titel 13.
Was heißt 13? Ich meine auch die 13 natürlich im Titel beinhalten. Ich habe hier Anvil, This is 13.
Yay, das hatte ich auch auf meiner Liste, genau.
Aber soll ich ganz ehrlich sein, bei Anvil ist es so, live finde ich die total cool. Das macht richtig Spaß, denen zuzuschauen, aber Alben höre ich von denen wirklich nicht wirklich. Also höre ich wirklich nicht wirklich. Und habe halt This is 13 auf meiner Liste, yay.
Yay. geht mir ähnlich. Ich glaube, kein Mensch hört Anvil wirklich auf Album zu Hause. Ich kann es mir zumindest nicht, ich kenne keinen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es da viele Leute gibt. Das Album fand ich jetzt beim Wiederhören tatsächlich überraschend gut, weil es so ein bisschen düsterer und ein bisschen härter ist, als man so von Anvil-Alben aus den letzten Jahren auch gewohnt ist. So steht ihnen ganz gut so, der Sound. Ja, man weiß halt aber auch, warum die Band halt nie so richtig groß wurde und auch selbst aus der Doku, in der sie da aufgetaucht ist, nicht so viel gemacht hat am Ende, weil die Songs halt einfach nicht so richtig geil sind.
Aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du als alle Alben, die wir jetzt gerade hier so rausgefunden haben, nochmal in der Gänze gehört hast zur Vorbereitung auf diesen
Nein.
Podcast, du Streber, du.
Nee, ich habe so, ich glaube so ungefähr die Hälfte von meiner Liste habe ich mal so quer gehört. Ich glaube, ja, ein weiteres aus meiner Liste habe ich noch mal quer gehört. Das war's.
Ich bin noch, auch, das ich bin noch mal. Ich habe noch eins.
Das würde ich dir auch nicht nehmen.
Ja, bitte. Ich habe eins, das hast du bestimmt nicht. Deswegen würde ich das hinten anstellen.
Aha.
aber ich nehme eins, was ich richtig cool finde. Total 13.
Das hatte ich nicht auf meiner Liste und kenne ich auch nicht. Von wem ist das?
Backyard Babies.
Ha. Ja, okay.
Heißt Total 13? Oder bin ich jetzt, liege ich jetzt komplett
daneben? Nee, glaube ich dir. glaube ich dir ungesehen.
Geile Band, sleaziger Hardrock aus Schweden mit Nicke Andersen. Nicke Andersen hat da auch gespielt, ne? Nee, der Heller. Stopp. Regen, Helikopter. Genau. Und es gab die Helikopters und es gab die Backyard Babies. Und beide waren in den Anfängen richtig, richtig geil. Verwässerte sich dann alles so ein bisschen, weil die auch bei den falschen Labels die falschen Verträge, glaube ich, unterschrieben haben. Aber nichtsdestotrotz, Total 13, geiles Album.
Muss ich ungehört glauben. War nie super meine Band. So eine Band, die ich immer lustig finde, wenn sie irgendwie nebenbei läuft oder live spielt. Aber ja, mehr habe ich da auch nicht zu sagen.
Lustig findest du
also. Ja, lustig, tralala. dann mache ich vielleicht auch mit was Lustigem weiter. Ja, dann mache ich das Feld ein bisschen weit auf. Die Ärzte aus dem Jahre 1998 musste ich aber in die Liste reinnehmen, weil das so meine Ärztezeit einfach war. Also ja, du lachst, weil da waren die Ärzte gar nicht mehr die Ärzte. Weiß ich, dass du dieser Meinung bist. Aber meine Ärztezeit war so von Planet Punk bis 13 und noch ein bisschen darüber hinaus.
Habe ich auch auf meiner Liste. Habe ich dir einfach mal offen gelassen für dich. Das war mir klar, dass das kommt.
Das ist nett. Vielen Dank. Ich finde auch nach wie vor ein super Album mit großartigen, super lustigen Songs und voller Hits und voller schöner Melodien. Nie wieder Krieg, nie mehr Las Vegas, finde ich zum Beispiel
fantastisch. Ich meine, man kann...
Der Grotesk-Song ist auch super.
Man kann von den Ärzten erhalten, was man will, gehören auch zu meiner persönlichen Musik-Vita dazu, weil A, habe ich die Band mehrere Male interviewt. Und zweitens muss ich sagen, dass ich sie 1986 zum ersten Mal live gesehen habe. Ui. Ja, ja.
Ja, okay.
Da hat noch The Incredible Hagen in der Band gespielt. Und das war in der Zeche Bochum damals. Es war für mich, daran erinnere ich mich so, und ich weiß auch noch ganz genau, wo ich stand in der Zeche Bochum. Und da muss ich sagen, das hat schon bleibenden Eindruck hinterlassen. Dass eine Band, die waren ja, also damals hat man ja gedacht, dass sie so im NDW-Aufwind so mitkommen und dann wieder verschwinden. Aber die blieben ja einfach, weil sie einfach mit dem unfassbar zynischen Witz, den sie haben, sich so Witz, mit denen die auch dann die Themen gehen, und sich so in die Herzen der Leute gefressen haben, dass die einfach mega groß geworden sind danach. Deswegen, Zeche Bochum, Ärzte heutzutage, würdest du A, kein Ticket kriegen, B, wenn du eins kriegst, musst du 500 Euro dafür bezahlen. So.
Ich habe tatsächlich geschafft, ein Ticket zu kriegen für ihre Berlin-Tour nächstes Jahr. Sie spielen ja in Berlin von den kleinsten Clubs, echt zuvor vor ein paar Dutzend Leuten, spielen sie sich so nach und nach hoch über Monate bis zum Tempelhofer Feld. Ich habe dann auch nur fürs Tempelhofer Feld was bekommen. Also so,
das ist ja der kleinste Club von allen.
Tausend Leuten. Das Tempelhofer Feld ist der kleinste Club von allen, ja.
Aber nur wenn Dr. Corona das auch zulässt nächstes Jahr.
Ja, aber nächstes Jahr im Sommer, ach, das wird super. Der nächste Sommer wird gut. Und wenn nicht, dann verschieben sie es halt noch ein Jahr. Kein Problem. Genau, das war das erste meiner beiden Alben. Und das zweite, mein zweiter Pick, sind Six Feet Under aus dem Jahr 2005. Auch das habe ich noch mal quer gehört. War überrascht, wenn man...
Halt, wie heißt das? Heißt das 13?
Das heißt einfach 13, ja.
Ehrlich?
Also tatsächlich gar nicht ausgeschrieben, sondern nur die Zahl 13. Ja.
Wir schaffen es auf 13.
Super, super. Fand ich auf jeden Fall auch überraschend gut, so nachdem Six Feet Under in den letzten Jahren ja nicht mehr so richtig hörbar sind. Da waren sie es noch, hat noch so einen dreckigen Charme, Energie, Abwechslung, Leben im Todesgrunzen. Konnte man sich auch heute noch gefahrlos anhören. Und damit übergebe ich wieder
den
zweiten Meister der 13.
Damit übergebe ich mich auf dich.
Damit übergebe ich.
Und zwar, jetzt pass mal auf, jetzt kommt ein Klopper. Eine unschlagbar gute Band. Etwas nicht also im metallischen Spektrum am Rande in ihrer eigenen Stratosphäre fliegend. A Perfect Circle mit dem Album 13th Step, also 13. Aha. Schritt.
Schau her.
Siehst du? Touché, Nummer 7. Tolles Album, komisches Cover, aber ich meine, bei A Perfect Circle und bei allem, was ja James Maynard Keenan macht, braucht man als Hörer, als Nicht-Fan, als Hörer, braucht man wirklich Geduld, um sich da reinzuarbeiten. Als Fan ist man oftmals zu schnell, ernüchtert, weil man denkt, dass er die Leistung, die er geliefert hat mit Tool unter anderem, dass er die nochmal steigern kann. Aber das, ich meine, Maradona wurde irgendwann auch nicht mehr besser.
Ja, es ist halt auch was anderes, Tool oder Perfect Circle, das ist ja...
Ja, aber natürlich. Alle Bands, die er macht, ist ja alles irgendwas anderes, aber alles hat so, was sagt man so schnell, da breche ich jetzt mal eine Lanze für, alles hat so ein bisschen was Magisches auf ihre Art und Weise. So, sehr schön. Nummer 7 wäre das. Und jetzt,
das war eben Nummer 8, glaube ich sogar, oder?
Nee, ich repetiere gleich im Anschluss nochmal, dann kannst du ja nochmal sagen, ja. Ob eins.
Ja.
Ich habe noch eins für dich.
Ja.
Und zwar Sum 41 mit 13 Voices.
Okay, nein, nichts für mich. Das war auch mir schon immer zu süßlich und zu poppig.
Hey, Kerry King hat da mal Gitarre gespielt bei einem Song, bei dem einzigen Hit, den die Band, glaube ich, hatte.
Ja, Kronos hat auch mal bei Scooter Gitarre gespielt. Nein, nicht Kronos, aber ich glaube, irgendein Venom 2-Gitarrist war zumindest bei Scooter dabei.
Kronos hat mal bei
Venom. Nein, Kronos war nicht. Aber
ich glaube, Kronos hat noch nicht mal bei Venom Gitarre gespielt.
wahrscheinlich nicht. Nein, aber es war irgendein Venom-Gitarrist, der bei Scooter mal irgendwie auf Tour mit dabei war.
So viele Gitarristen hatten die jetzt nicht.
Nee, aber Scooter haben ein paar ganz okay Gitarrensongs. Egal.
Aber ich habe noch zwei Alben. So, bei Sum 41, wann wären wir bei 8? Jetzt darfst du eins und ich noch eins.
Okay. Dann nenne ich, ohne mich dafür auszusprechen, Gotthard.
Oh!
Das Album aus dem letzten Jahre, aus dem Jahr 2020. Das hieß ebenfalls 13.
Wirklich?
Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ja.
Ja, ich bitte darum, dass du nichts dazu sagen kannst, weil niemand sollte etwas dazu sagen können. Da habe ich noch eine Band, zu der ich nichts sagen kann. Und, doch, ich habe es mir angehört. Und zwar... Richtung Gotthard, links abbiegen, Harem Scarem.
Aha.
Ganz seichter, angenehmer Hardrock. Das Album heißt, du wirst es nicht erraten, 13.
Ha, das habe ich nicht gefunden bei meiner Recherche.
Siehst du? Sehr schön. Musst du mal ein Spotify-Abo machen.
Wunderbar.
So, dann haben wir 8, dann haben wir 9, dann haben wir 10.
Ich glaube nach wie vor, du hast eins vergessen, aber ich kann noch
wir gleich raus.
Eins auf jeden Fall nachlegen, wenn es ganz schlimm wird, sogar noch ein Bonusalbum sozusagen. Ich würde noch nachlegen, Tanzwut mit dem Album Freitag der 13.
Oh. Das ist nicht schlecht.
Und übergebe wieder an dich.
Das wäre Nummer 9 in meiner, nee, das wäre Nummer 11 in meiner Liste. From the 13th Sun. Candlemass.
Oh, Aha.
Aha, super, super, super.
Schön.
Ja,
schön.
Ganz tolle
von
Band.
Von
immer nur Qualität.
Von wann ist das denn?
Die ist gar nicht so alt.
Weißt du, wer da gesungen hat?
Live Ettling. Warte, ich schaue. Ich meine, ich kann nicht alles wissen. So, jetzt müsste ich den.
Ja, nee.
Also jetzt müsste ich den Telefonjoker ziehen. Den habe ich gerade nicht. Warte. Mach du mal weiter, ich suche gerade.
Ja, also ich glaube, das wäre unser 13. Album. Ansonsten, wenn es das 12. gewesen sein sollte, greife ich nochmal ganz, ganz, ganz weit raus und nenne Blur, die auch ein Album namens 13 haben. Auch dazu kann ich sonst nichts sagen, nur dass es existiert.
Okay, 1999 ist es erschienen, das müsste noch Messiah gewesen sein, ne?
Ah ja.
Das ist möglich. Nee, live hat er nicht gesagt. Geht das? Wie auch immer. Was hast du gesagt? Blur? Nein.
Blur haben auch ein Album namens 13, das wir aber vielleicht überhaupt nicht in die Liste aufnehmen müssen, weil ich glaube, Candlemass sind unsere Nummer 13.
Ich wiederhole. Black Sabbath.
Gerne.
Backyard Babies. Mhm. Ärzte.
Richtig, das
war's. Megadeth. Death. Candlemass. Sum 41, Perfect Circle, Anvil, Harum Scarum, Six Feet Under, Gotthard, Tanzwut.
Sind zwölf. Candlemass.
Nee, hatte ich ja schon.
Oh. Was ist hier los?
Nochmal zum Mitschreiben für alle da draußen: Black Sabbath, Backyard Babies, Ärzte, Megadeth, Candlemass, Sum 41. Perfect Circle, Anvil, Harum Scam, Six Feet Under, Gotthard, Tanzwut sind 12.
Dann müssen wir Blur mitnehmen.
Nee, geht die voll. dann nehmen wir lieber einen Song mit. Ich habe noch zwei Songs mit 13. Und zwar 13 Autumns and the Widow.
Das klingt sehr schön und sehr poetisch. Was ist das?
Kratzen am Filz. Cradle of Filth.
Ah, sehr schön.
Und ich hätte noch eins, auch mit traurigem Hintergrund, weil da ist gerade jemand gestorben in der Band nach einem unglücklichen Sturz, und zwar Karma to Burn mit dem Song 13.
Ja. Da ist jemand gestorben,
das habe ich glaube ich nicht mitbekommen. Jetzt kürzlich erst vor zwei Wochen war das, glaube ich, der Fall.
Das ist schade.
Genau, und das wäre unser Special, unser 13er Special zur 13. Ausgabe des Podcasts. Das machen wir jetzt bei jeder Ausgabe, dann haben wir nämlich schon die Hälfte des Gequatsches rum.
Wir müssen noch einmal den Spruch, es schlägt 13, irgendwie geschickt unterbringen.
Das kriegen wir hin.
Ja.
Herr Kessler und die verflixte 13. Die wilde 13, genau. Und dann könnten wir eigentlich auch jetzt mal unsere Top-News des Podcasts am heutigen Tag, und zwar heute ist der, sag mal das Datum, 11, 12, 14.
Der 14. Der 14. Mai.
Genau, heute also ist der 14. Der 13 plus 1. Mai ist heute. Da können wir sagen, dass wir ab heute, und wir hoffen, dass wir das technisch auf die Reihe kriegen, passend zum Podcast parallel dazu jemals eine Playlist veröffentlichen zu unserem Podcast. Wie die heißen wird, da lasst euch mal überraschen. Wir werden uns was ganz Ekelerregendes einfallen lassen. Also wir schreiben halt irgendeinen Cannibal Corpse-Titel ab oder sowas. Und in dieser Playlist werdet ihr alle zwei Wochen die Neuvorstellung, die wir besprechen in der Show, finden mit jeweils einem Song. Plus jetzt solche Specials wie heute. Das ist ein ganz guter Grund, jetzt auch schon mal anzufangen. Jetzt haben wir ja schon mal 13, 14, 15 Songs, die wir euch vorstellen können. Und immer dann, wenn ich Herrn Kessler frage, was sein Lieblingssong der Woche ist, dann kommt er auch mit rein. Oder wenn er plötzlich, sage ich mal, Lena Meyer Landrut gut findet, kommt die auch mit rein. Wir wissen, dass ihr das doof findet, aber wir machen es trotzdem.
Glaubst du nicht? Das kann schneller gehen, als du denkst. Ich weiß nicht. Weiß nicht, ob wir das wollen, aber das sehen wir mal. Doch, soll der persönlich werden, soll der personalisiert werden. Da können auch mal stilistische Ausrutscher ihren Weg reinfinden.
Was darf denn nicht rein?
Das werden wir auf Spotify werden wir es irgendwie packen. Sucht da mal nach Metalhammer und dann findet ihr das bestimmt. Wir packen unter diesen Podcast auf dem entsprechenden Artikel auf metalhammer.de/podcast auch nochmal den Link zur Playlist, würde ich sagen.
Damit aber wir können den Podcast, wir können die Playlist auch jetzt schlägt 13 nennen.
Boah, Wahnsinn. Aber das macht ja nur für eine Episode Sinn, oder?
Nee, ist doch scheißegal. Kann auch in Zukunft jetzt schlägt 13 heißen.
Warum nicht? In der Podcast-Welt sind dumme Titel ja irgendwie auch gang und gäbe. Von daher ist das wunderbar.
Ja,
das sehr schön. Dann haben wir doch unseren Titel.
Okay, unsere Playlist zum Podcast heißt jetzt schlägt's 13. Und zwar die 13 als Zahl.
Genau.
Wenn Spotify, Corona, Jeff Bezos und Bill Gates das überhaupt erlauben, dann heißt es jetzt schlägt Apostroph S 13.
Jetzt schlecht's 13.
Ja, das ist noch besser. Jetzt schlecht's 13. Danach müsst ihr suchen, ihr werdet es nicht finden. Beim nächsten Mal stellen wir es euch nochmal vor.
Ja, besser ist das.
Apropos vorstellen. Du könntest dich jetzt mal vorstellen. Oh.
Ich könnte mir jetzt mal vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir heute über die Alben des heutigen Tages sprechen wollen. Die schönen Metal-Neuveröffentlichungen vom 14. Mai 2021. Und ich glaube, da schlägt der Zeitgeist mehrfach zu.
Nicht nur der Zeitgeist. Und da kommt jetzt gleich mein Querverweis, auf den du gar nicht gekommen bist. Fang mal an mit deinem Zeitgeist. Oder mit dem Zeitgeist her. Das kannst du gerne dir aussuchen,
ja, den Zeitgeist machen wir später. Fangen wir an mit dem Zeitgeist her, nämlich dem neuen Caliban-Album. Die deutschen Metalcaller haben deutsche Versionen alter Songs von früheren Alben aufgenommen, mit neuen Texten neu arrangiert, sauber gemacht. Erinnert mich als Caichon-Fan stark daran, offenbart im Vergleich dann aber auch, dass, warum ich eher Caichon als Caliban-Fan bin am Ende, weil ich kann damit mit den Texten anfangen, habe da mehr Zugang, finde dort auch die Mischung so ein bisschen zwischen Härte und Melodie ein bisschen gelungener noch als bei Caliban. Trotzdem, wenn Caliban ballern sie ordentlich, dann macht das Spaß. Wenn es aber auf die Tränendrüse drückt, dann oft ein bisschen zu sehr. Da geht es mir dann oft ein bisschen zu weinerlich zu, muss ich sagen. Trotzdem ist es top produziert, harte Passagen.
Da ist der Andi aber Experte bei der Tränendrüse.
Ja, mag sein. Für mich ist es dann ein bisschen zu viel Tränendrüse. An der Stelle.
Also das Konzept, eigene alte Songs in der eigenen, in der Muttersprache, wenn man das noch sagen darf, das weiß ich gar nicht mehr, zu neu aufzunehmen und zu veröffentlichen. Das Konzept finde ich ja höchst spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie das gemacht haben und auch mit der Begründung natürlich, dass sie da nochmal so, dass noch neue Inspiration mit reinkam, dass man da noch was ganz anderes drin dann lesen kann, dass man sich da, dass die Songs dann dir, ich glaube der Band selber und auch den Fans noch mal ein bisschen mehr um was anderes geben, weil es ist natürlich auch verständlicher etc. Das finde ich schon echt spannend. Super produziert ist eigentlich bei Caliban war immer alles sehr gut produziert.
Klar.
Und gehören zur Speerspitze der deutschen Metalcore-Bewegung hinter den Großen aus dem Osten und so weiter und so fort. Hat immer so ein, und die haben ja auch, die haben ja auch schon hier und da mal einen deutschen Song auch gespielt. Die haben ja auch Sonne von Rammstein gecovert und hat aber trotzdem so einen leichten Touch immer für mich so von, ich will das jetzt nicht schlecht reden, für mich so von sing meinen Song, und zwar so, ich sing meinen eigenen Song, weißt du, das hat so den Effekt, warum mache ich das? Warum machen sie das, habe ich mich gefragt. Ich kann das alles nachvollziehen. Dann fragt man sich natürlich, hat die Band keine Idee, was Neues zu machen? Dann muss ich natürlich sagen, das ist natürlich die Idee schlechthin, sowas zu machen. Das finde ich schon, wie ich schon eingangs erwähnt habe, das Konzept finde ich schon irgendwie super spannend und cool. Mag aber auch die Songs im Original hier und da schon ein bisschen mehr.
Mhm.
Muss ich sagen. So, aber trotzdem, ich meine, Metalcore auf Deutsch, hey, es ist 2021, finde ich cool.
Sehr schön. Kann man nichts hinzufügen. Lassen wir das so stehen.
Aber eigentlich müssten wir jetzt zum nächsten Zeitgeist kommen. Oder wollen wir jetzt noch erst was anderes dazwischen machen?
Ich hätte mir den anderen Zeitgeist fürs Ende aufgehoben, aber dann lassen wir uns vorziehen, klar. Kommen wir zum zweiten Zeitgeist.
Okay, dann spannen wir den Bogen bis zum Ende. Dann spannen wir den Bogen bis zum Ende. Dann sprechen wir erst über die Griechen, oder?
Dann sprechen wir gerne über die Griechen, genau. Möchtest du mit den Griechen anfangen oder soll ich?
Also die Band heißt Scar of the Sun. Es ist ein, ich weiß nicht, wie viel der Album das ist. Das zweite, dritte? Noch mehr?
Das dritte oder vierte? Habe ich mir das aufgeschrieben? Ich wusste es mal. Das dritte oder vierte bereits?
Heißt Inertia, wie auch immer du es nennen willst. Mhm. Ja, ist halt moderner, melodischer Death Metal. Schon sehr typisch. Für mich birgt das keine großen Überraschungen. Und beim Sänger muss ich ja sagen, das sage ich ja ganz gerne, das ist auch immer toll kritisch, dass da wirklich, so sagt man wenigstens nichts Negatives über den Sänger, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Sollte er die haben.
Das mag sein, dass noch Luft nach oben ist, ja. Ich hatte trotzdem Spaß bei dem Album, weil ich es als recht vielschichtig wahrgenommen habe. So einerseits, ich hatte auch das Interview gemacht fürs Heft, darum war ich dann ein bisschen im Thema. Es hat so ein bisschen den verkopften Ansatz. So, es behandelt gesellschaftliche Themen anhand wissenschaftlicher Bilder, was so ein bisschen verquer ist und auch.
Aber das kommt da so nicht durch.
Funktioniert, glaube ich, hundertprozentig. Trotzdem fand ich dann den Hintergrund ganz interessant. Es geht viel um die griechische Finanzkrise, darum, was das mit Leuten gemacht hat, wie viel Sorge, Ängste und auch Wut auf das System sich da aufgestaut hat. Das sind irgendwie alles Sachen, die da behandelt werden. Das fand ich als Hintergrund sehr spannend. Und klar, zuerst interessiert und hängen geblieben bin ich wegen der Mucke, die mir auch gefallen hat, weil sie mich erinnert hat an so eine Mischung aus Moonspell und Paradise Lost mit ein bisschen Dark Tranquillity. Das ging dankenswerterweise auch Kollegen Springorum so, der das Review zum Album geschrieben hat. Sonst hätte ich nämlich gedacht, ich bin doof, weil die Band selbst, als ich sie darauf angesprochen hatte, meinte so, nee, Moonspell, Paradise Lost, so gar nicht so. Das ist total progressiv und wir klingen eher so nach Metalcore und Gent-Ansätzen und Architects und ein bisschen Dark Tranquillity, ja, darauf kann man sich einigen. Aber diesen Moonspell-Ansatz, den zum Glück nicht nur ich rausgehört habe, den ich bei der Band aber total vordergründig finde, den hört die Band selbst offenbar nicht. Der ist offenbar nicht so absichtlich dann da. Ich finde trotzdem, er ist da. Aber jeder hört ja Musik ein bisschen anders und nimmt andere Dinge wahr und hat dann andere Assoziationen zu.
Aber der Gesang klingt ja ganz anders als beim Moonspell. Also wenn man das Gesang, ja. Wenn man das Gesang nennen kann, was da präsentiert wird.
Fand ich gar nicht durchgehend. Ich fand gerade so bei den Klargesangsstellen auch, dass da auch so Moonspell-Klargesangsmomente dabei sind. Ich habe es irgendwie rausgehört und ja, progressiv ist es aber trotzdem auch. Architects unbedingt, weiß ich nicht, wie sie darauf kommen, aber ja, es ist moderne Dark Metal mit progressiven Ansätzen,
hätte aber, ich glaube ich. Aber du kennst doch das Prinzip, wenn man sich gegenseitig so oft was erzählt, was man gerne sein möchte, dann denkt man hinterher wirklich, dass man es ist.
Womöglich. Man kann ganz froh sein, dass das Album so klingt, wie es klingt. Ich habe mir nämlich das Vorgängeralbum auch nochmal angehört. Da hat die Band noch viel mehr versucht, so mit Alternative Metal, Alternative Rock Elementen irgendwie zu spielen. Das war nichts. Das ist gut, dass sie das gelassen haben. Das ist jetzt schon eine gute Entwicklung. Obwohl es die Band jetzt auch schon ein paar Jahre gibt, ist sie noch relativ jung, relativ neu. Ist damit ein ganz interessantes, in Anführungszeichen, Newcomer-Album, das man sich mal geben kann diese Woche.
Wir haben ja jetzt schon ziemlich viel über die Band geredet. Ich glaube, wir sollten jetzt mal über die nächste Band reden.
Ja, das stimmt. Aber welche nehmen wir? Wo wir schon bei schwer auszusprechenden Namen sind, von wegen Inertia, wie das Album heißt, kommen wir doch vielleicht zu einer Band, die wir garantiert auch falsch aussprechen werden.
Nee.
Nämlich, nee? Dann sag mal, wie man Dorde Du korrekt ausspricht. Ich glaube, Dachte Duch oder so ähnlich, oder?
War da hatte Dorde Du.
Ach so, das war's.
weiß nicht, ich meine, hallo, Dorde Du. Bin ich Rumäne?
Das ist... Ich glaube, man spricht das anders aus, wie man auch das Album Dorde Du, das ja das vorherige Album war, auch
genau,
glaube ich, anders ausspricht. Und ja, Dorde Du mit Dorde Du ist mir noch sehr gut in Erinnerung, weil wir uns sehr kaputt gedacht haben darüber, damals in der Redaktionssitzung, als das angekündigt wurde. Trotzdem, gutes Album damals, gutes Album heute. Haar heißt das neue.
Bist du sicher, dass es Haar heißt? Vielleicht wird das auch
vielleicht
anders ausgesprochen.
Vielleicht eher klang so ein bisschen klingonisch, glaube ich. Nenn es einfach. Sag du was dazu. Das ist, glaube ich, eher dein Metier.
Was heißt mein Metier? Also ich finde, das Album ist fantastisch. Es ist leider wieder einmal mehr versperrt es sich dem Kommerz, weil dafür ist es einfach... qualitativ zu, wie willst du es nennen, zu intelligent in Szene gesetzt. Kann man das so sagen? Also sie verbinden viele verschiedene Dinge, die halt ein, ich sag mal, dem Hörer von eher simpleren Rhythmen nicht gefallen wird, also wo das dich hängen bleibt. Du musst dir für das Album, wie auch für alle Alben zuvor, Zeit nehmen. Das war aber bei Negura Bungert ja auch nicht anders. Das war ja auch schon so, dass die halt anspruchsvoll immer schon waren. Und das war ja dort, sind Dorde Du seit Anbeginn nach dem Ende von Negura Bungert. Und dass sie so diese, ich sag mal, dass sie Black Metal und ein bisschen Death Metal und das Sludginess und Weltmusik und Epic alles mit traditionellen Instrumenten in einem verbinden. Das ist einzigartig. Ich war mit der Band mal auf Tour in 2013 und da war es auch so, dass die Band immer mit sich gehadert hat, dass den Sound, den sie machen, dass der halt, dass der total hinterstanden, aber sie haben sich immer so ein bisschen darüber geärgert, dass es halt bei den Leuten nicht so ankam, wie sie es gerne gewollt hätten. Das war schon sehr, also die Jungs waren schon sehr verbissen und so ein bisschen... diesen Anspruch, den sie an sich selber haben, den Anspruch, den sie auch an ihre Hörer haben und so ein bisschen die Verbissenheit, die hört man, ja, die hört man so leicht raus, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Aber also wer auf diese Vermischung der verschiedenen Stile da mit einem ganz dicht gewebten Soundteppich an Erlebnissen steht, der muss sich das auf jeden Fall mal anhören. Also wenn jemand irgendwas mit den Stilrichtungen anfangen kann, muss er das hören. Das ist wirklich, ich meine, es sind Rumänen, man weiß nicht wirklich, wie man den Bandnamen ausspricht, man weiß nicht, wie man die Plattentitel ausspricht.
Mann sind wir beide.
Nee, du. Ja. Aber das ist halt so ein bisschen exotisch und genauso klingt auch die Musik. Das ist jetzt...
Total.
Wahrscheinlich würden jetzt viele Leute sagen, okay, brauche ich nicht. Aber give it a fucking try. Ja. Und Dorde Du heißt ja, du hast es wahrscheinlich auch recherchiert, heißt übersetzt Longing for Spirit. Also sowas wie, die Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit oder sowas, ne?
Sowas in der Richtung.
Ist das nicht toll?
Richtig hundertprozentig übersetzbar, glaube ich. Es ist sehr, sehr schön, sehr schön. Ja, sehr, sehr viel Schönes an dem Album, aber auch sehr anstrengend, sehr anspruchsvoll, sehr verkopft, aber sehr einzigartig, großartig künstlerisch gemacht. Fans des Genres von ernstem, echtem, anspruchsvollem Folk und allem, was da noch drinsteckt, von Doom über Klassik und Black und Prog und ein bisschen Elektroniker, werden damit lange ihren Spaß haben.
Ja, und ich sag dir eins, durch unsere kleinen Tipps werden die bestimmt den einen oder anderen Fan hinzugewinnen, weil das muss man einfach gehört haben. Ich meine, es ist auch immer, es sind Kritikerlieblinge, ja. Gunnar Sauermann allen voran, Robert Müller, alle stehen auf die Band und man muss es einfach gehört haben, man muss sich Zeit nehmen dafür, man kann es nicht im Vorbeigehen hören. Kann man ja bei vielen Metal-Bands nicht, aber es gibt ja auch Metal-Bands, wie zum Beispiel Scar of the Sun, da kann man ruhig vorbeigehen, ohne hinzuhören. Nein, das war jetzt zu hart.
Kann man ihnen aber auch mal eine Chance geben.
Aber
was auf jeden Fall deutlich
ja?
einfacher reinfließt, ist das nächste Album, zu dem ich kommen wollte, bevor du weitersprechen wolltest.
Ja, da wollte ich auch gerade so kommen, da würde ich auch gern vorbeigehen und vorbeihören. Und mein Respekt geht raus an den Mann. Er hat eine tolle Stimme. Es ist handwerklich, du kannst gleich sagen, welcher Titel, welcher Künstler. Es ist handwerklich toll gemacht. Er hat bei den ganz Großen schon gesungen. Alle Songs sind immer, haben Hand und Fuß. Schönes Radioformat für alles, was er so verbreitet. Mag ich mir aber nicht anhören. Du darfst jetzt sagen, wer es ist.
Genau, es geht um Mr. Miles Kennedy und sein, ich glaube, zweites Soloalbum The Ides of March, die Iden des März. Bin ich so ein bisschen auf deiner Seite. Es reißt auch mich nicht von allen Hockern. Es ist ein bisschen härter als sein bluesiges, persönlicheres erstes Soloalbum, was ich gut finde. In den besten Fällen geht irgendwie beides zusammen, so im Titeltrack zum Beispiel, so da wird gut gerockt, aber es ist auch schön melancholisch zwischendurch. Im Großen und Ganzen lebt das halt durch seine Stimme, weil die einfach echt einzigartig ist und ja auch für mich zumindest bei Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators der halbe Spaß an der Sache ist und auch bei Alter Bridge das ist, was hängen bleibt. Und Alter Bridge-Fans kommen in das Album sehr gut rein, auf jeden Fall. Du hast recht, Radioformat, total. Manchmal ist es mir ein bisschen zu sehr Rock'n'Roll-Western. Das kann ich dann immer nicht ernst nehmen. Da stelle ich mir immer Leute beim Line-Dance vor. Das kann ich irgendwie nicht. Aber es ist ein handwerklich gut gemachtes Rockalbum mit du guckst so skeptisch.
Ja,
beim Line-Dance.
Line-Dance, wie hieß denn nochmal dieser mega geile Supertyp, der den Line-Dance so etabliert hat und damit auch in den größten Hallen Deutschlands aufgetreten ist?
Rob Zombie.
Nein. Ja. Nee, aber ja, geb ich dir recht.
Ja. Ja, ein gutes Rockalbum, das seine Zielgruppe finden wird. Und auch hier ein Querverweis zum heutigen zweiten Top-Thema neben der 13, Top-Thema Zeitgeist. Kollegin Katrin Riedel schreibt in ihrem Review, dass der aktuelle Zeitgeist häufig zutage tritt, verleiht dem nachdenklichen, im Grundton aber optimistischen Werk einen nachvollziehbaren Charakter und spricht zusätzlich an. Ob The Ides of March über seine Zeit hinauswirkt, bleibt abzuwarten.
Was ist eigentlich mit Zeitgeist los zur Zeit?
Zeitgeist ist halt so Zeitgeist. Sinn.
Das heißt, wir kommen, aber jetzt
auch schon.
Kommen wir jetzt schon zum nächsten Zeitgeist?
Dann kommen wir jetzt schon zum nächsten Zeitgeist.
So.
Der letzte große Release des heutigen Tages, nämlich The Very End. Die deutschen Melodic Death Metaller mit ihrem neuen Album Zeitgeist. Eigentlich ja am 30.04. hätte es bereits erschienen sollen, weil sie aber wussten, 14. Mai ist der Zeitgeisttag, waren sie clever genug, es 2 Wochen zu schieben. Und hier ist es. 2 Wochen haben da nämlich nicht mehr viel ausgemacht. Das letzte Album, Turn of the World, erschien nämlich bereits 2012, was ich gar nicht glauben konnte. So gefühlt war die Band irgendwie immer präsent. Oder ich habe die letzten Jahre einfach verschlafen. Aber tatsächlich, das letzte Album ist 9 Jahre her gewesen.
Du hast natürlich die letzten Jahre verschlafen, das ist doch klar.
Offenbar, man merkt es an meinen Texten. Die meisten davon entstehen im Schlafe.
Nee, es liegt vielleicht am Sänger Björn Großes, der ja nicht nur als Sänger bekannt ist, sondern auch als großartiger Artworker und Layouter, der Großes geleistet hat. Und der war, also meines Erachtens nach, war der auch immer so ein bisschen sichtbar, weswegen dann auch, glaube ich, The Very End so ein bisschen davon profitiert haben. Und
das kann gut sein.
Genau, und muss ich sagen, also The Very End mit Zeitgeist, das ist schon, also das berührt mich schon mehr als so das ein oder andere Album diese Woche. Es ist gut gemacht, es ist eigenständig, es ist schön rotzig, es ist schön melodisch. Es hat ganz, auch hier streckenweise, klassische Heavy-Metal-Fragmente, habe ich rausgehört, bei dem Album. Und das gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Und für eine deutsche Band, und man sagt ja immer so, ja, melodischer Death-Metal, Deutschland, da kann ja nichts mehr irgendwie Neues kommen, das kann ja nicht mehr spannend sein, würde ich empfehlen, einmal The Very End mit Zeitgeist anzuhören. Ist ein wirklich tolles Album. Und jetzt gleich komme ich nämlich zu dem Bogen. Soll ich jetzt den Bogen spannen?
Noch ein Bogen? Ja, mach das.
Ja, es gibt nicht nur diese Woche den Zeitgeistbogen bei den Alben und in der Rezi von der Katrin, sondern Caliban und The Very End kommen beide aus der gleichen Stadt.
Ist das so?
Kommen beide aus Essen. Offiziell. Natürlich wohnen nicht alle mehr in Essen wahrscheinlich, aber kommen beide aus Essen. Und jetzt möchte ich gern deine Verschwörungstheorie hören, warum das jetzt so ist. Warum heißt das eine Album Zeitgeist, das andere Zeitgeister? Beide Bands kommen aus Essen und beides kommt am gleichen Tag raus. Na?
Ich bin mit der Essener Lokalpolitik ad hoc nicht vertraut. Womöglich tut
es da irgendwas. Bester Club auf. In Essen ist das Turok, bestes Festival Essen ist das Turok Open Air. So.
Vielleicht sollen beide umbenannt werden, das Zeitgeist Open Air und den Zeitgeist Club. Das wird heute am 14.05. announced werden, dem offiziellen Zeitgeist-Tag, und diese beiden Bands spielen den Soundtrack dazu.
Die Essener Zeitgeist-Tage ist schon lustig, oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Finde ich, ja. Und da?
In Essen ist der Zeitgeist zu Hause einfach.
Genau.
Aber vielleicht ist auch Essenstag heute.
Aber nichtsdestotrotz würde ich empfehlen, hier mal reinzuhören. Ist wirklich ein gutes Album. Wirklich gutes Album.
Genau, ist auch mein Album-Highlight der Woche.
Aber jetzt fängst du schon so an und machst Album-Highlights der Woche.
Ja. Ja, wow. Ja, ich dachte, das führe ich ab heute ein, überraschend.
Ja, okay, dann fangen wir damit an. Dann müssen wir das so extra taggen bei der Playlist. Album-Highlight der Woche von Lena Meyer-Kessler und so weiter.
Genau, da gibt es ein extra Stern hinfür.
Würde ich jetzt sagen. Ja, jetzt kann ich ja gar kein anderes mehr. Also jetzt muss ich ja da eigentlich einen Gegenpol
schaffen. Ja, ich dachte bei dir wäre das doch du, aber scheinbar ja nicht.
Ja, das kann ich jetzt, also da hätte ich mich jetzt besser darauf vorbereiten müssen.
Manchmal.
Wir können da vielleicht beide das Gleiche wählen.
Ja, können wir, dürfen wir.
Ansonsten wähle ich den anderen.
Der Zeitgeist sagt, dass man das
genau darf. Also Miles Kennedy wähle ich auf jeden Fall nicht. Und Scar of the Sun auch nicht. So, dann wähle ich den anderen Zeitgeist. Dann wähle ich die Zeitgeister, die kleinen heiligen Zeitgeister.
Sehr schön.
Von Caliban. Entschuldigung.
Sehr schön.
Genau, was ist denn
mit dem... Wollen wir noch zwei Album-Highlights des nächsten Freitages, wo wir ja keinen Podcast haben, erwähnen?
Ja, du hast schon gemerkt, dass die braune Soßenlaberei schon wieder losgeht, ne?
Von wegen Verschwörungstheoretikern.
Nein, die Scheiße-Laberei.
Das wird schon wieder zu viel. Die Scheiße-Laberei.
Nicht, dass du denkst, braun.
Das fällt mir schon nicht mehr auf.
Impfskeptiker, da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Das überlassen wir lieber anderen Podcasts dieser Welt.
Haben wir tatsächlich keinen Podcast? Achso, ja, natürlich, hat er in einem Podcast erzählt. Genau, ja, der James. Aber so, oder? Skeptisch darf man sein. Skeptisch sollte man sein. Man darf sich aber auch von Fakten überzeugen lassen.
Ich bin mir sicher, dass du bei dem Album, was nächste Woche Freitag rauskommt, von der Band, dass du bestimmt da auch skeptisch bist.
Bei Debaucheries neuem Album Monster Metal.
Den Albumtitel mal dahingestellt.
Den Albumtitel finde ich super, wie ich auch einige Sachen auf dem Album super finde. Ich habe großen Spaß an diese Comic-Gewalt, die sich da durchzieht und einfach der Stumpfheit. Aber es ist auch zu viel Stumpfheit. Es ist tatsächlich so, ein Song klingt wie der andere. sie heißen zum Teil auch noch gleich. Da ist irgendwie Blood God Eternal drauf. Ein anderer heißt, Moment, ich habe es schon aufgeschrieben. Hier, War Machine heißt einer. Einer heißt War Machine of the Chaos Gods. Der nächste heißt The God Machines March to War. Da gibt es aber auch noch Blood God Eternal und Blood God und Blut God und Blood King. Ich komme nicht mehr klar. Das heißt alles gleich, das klingt alles gleich. Das ist zum Teil auch noch in drei verschiedenen Versionen drauf, weil neben Debauchery auch noch Versionen von Balgaroth und von ja, Blood God drauf sind. Das ist dann jeweils die AC/DC-artige Version oder die Death Metal auf Deutsch Version. Das ist auch alles total lustig. Und ich merke aber auch, dass ich die Blood God Versionen, nämlich die mit der AC/DC-Stimme, dann doch am coolsten finde, weil dieses stumpfe Death Metal Geriffe und die AC/DC-Stimme gehen geil zusammen. Aber insgesamt ist mir das tatsächlich schon nach zwei, drei Songs einfach zu stumpf, leider. Obwohl ich es echt witzig finde.
Aber stumpf ist Trumpf. Ich meine, jetzt hast du mich komplett mit deinem ganzen Blood God und Blood God hier und alles klingt gleich komplett durcheinander gebracht.
Also siehst du, wie das Album mich...
Jetzt mal, pass mal auf. Monster Metal, ich habe gedacht, warum Would You Love a Monster Man? Ich meine, es klingt total nach Lordi. Sieht auch so ein bisschen aus wie Lordi. Ja, was
Geiles.
Ja, sieht auch so ein bisschen,
super.
Ja, sieht auch ein bisschen aus wie Lordi. Aber es ist ja auch, ich weiß nicht, das ist ja Thomas Goraz Band. Das ist er. Das ist alles irgendwie er. Ne? Also alles macht, glaube ich, Thomas. Und da mag man mal verzeihen, dass vielleicht die eine oder andere Idee sich wiederholt. Aber nichtsdestotrotz, das mit Stumpf ist Trumpf, das meine ich ernst. Das Stumpfe bei Debauchery ist ja das, was den großen Spaß macht. Und dann...
Schon, ja.
Ja, es klingt dann so wie eine Mischung auf streckenweise aus Venom und Six Feet Under. Das macht auch Spaß. Es gab in letzter Zeit eh so viele Bands, die gern so klingen wollen wie Venom. Aber das finde ich hier auch irgendwie ganz charmant. Und wenn er so, wenn er so singt, also oder wenn er so growlt und singt und brüllt und das so, ja hier, Fire, Blood Will Rain und so weiter, wenn das so kommt, das ist irgendwie ganz witzig. Und dann plötzlich lässt die Kraft der Stimme, das ist irgendwie die Qualität des Gesangs, das geht so ein bisschen den Bach runter. Das ist alles irgendwie total niedlich, finde ich. Das mag man im Zusammenhang mit dem Bautspiel vielleicht gar nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz, so wie er das durchzieht, und er hat ja sogar auch seinen damals seine seriöse Jobkarriere für die Musik an den Nagel gehängt und betreibt die drei Bands und macht das alles ganz fleißig. Ich habe ihn auch schon des Öfteren live erlebt. Ja, da mag man einfach mal verzeihen, dass es halt den AC/DC-Effekt hier und da auch gibt. Und immer noch ungeschlagen ist natürlich der Hit Blood for the Blood God. Und da hast du es natürlich auch wieder mit. Irgendwas mit Blut ist immer. Macht Spaß. Kann man nicht immer hören, macht aber dennoch Spaß. Und das ist, der Thomas hat zumindest sich auch einen Weg gesucht, sage ich mal, diese comic-esken Ideen, wie nennt man denn sowas, die so in eine Band zu packen und für eine deutsche Band, also, ja, kann man machen.
Es klingt auf jeden Fall auch alles sehr unverkennbar, was er macht. Auch das ist ihm hoch anzurechnen. So wie natürlich auch unvergessen hoch anzurechnen ist, dass er seine seriöse Karriere dem Metal geopfert hat.
Ja, aber ist natürlich auch so ein bisschen so...
Das gibt einen Bonuspunkt am Ende.
Es ist ja jetzt 2021 und dann... Ich erinnere mich dran, dass er doch auch immer hier so mit viel Lack und Leder und halbnackte Frauen und so kokettiert und so ein Kram. Das ist, ich weiß jetzt nicht, ich war es bei Debauchery, war es bei Blood God, es wurde bei allen Bands, wie auch immer. Das, ich sag mal, in den heutigen Diskussionen, die es da so zu jedem Thema auch gibt, dann ist das ist vielleicht nicht mehr so hundertprozentig zeitgemäß. Aber
wahrscheinlich nicht. Auch das kann man vielleicht mit der Comic-Ästhetik.
Genau. Würde ich auch so erklären.
Ja. Ist ja Kunst auf seine Art und Weise.
Boah, ich meine, die Butcher Babes sind auch Kunst, oder was?
Weißt du, seine Butcher
Babies? Nee, diese
Band Butcher Babies.
Die Butcher Babies, die Band, das ist auch Kunst.
Butcher Babies. Die glauben zumindest, dass sie Kunst machen.
Das müssten wir mal diskutieren, ob wirklich alle Musiker auch gleichzeitig Künstler sind. Muss ja nicht jetzt sein.
Wo beginnt die Kunst? Ja, das kann man mal diskutieren. Das ist aber eine sehr theoretische Diskussion, die das werden könnte. Aber die können wir mal führen. Müssen wir aber nicht bei Jazz and the Ancient Ones mit ihrem Album Vertigo, das ebenfalls nächste Woche am 21.05. erscheint, eine künstlerisch anspruchsvolle, künstlerisch hochwertige Band, die ich auch sehr mag, mit dem Album bisher aber komischerweise noch nicht so richtig warm geworden sind. Ich weiß nicht, Zacke, ob du irgendwas gehört hast, was da groß anders ist als auf den anderen Alben. Ich komme da irgendwie gerade nicht so rein. Vielleicht bin ich gerade nicht so im Psych-Rock-Fieber, das kann auch sein.
Das kann natürlich gut sein. Ich finde es einfach, es ist so gewöhnlicher geworden. Das ist so, also du hörst es dir an, es bleibt nicht hängen und du denkst, ach, die hatte mal so tolle Songs. Aber du denkst nicht, an die neuen Songs. Und wer sie live gesehen hat, der weiß ja auch, dass sie mit ihrer positiven Verrücktheit das auch so richtig verkörpert, was sie da auch singt und was die Band spielt und so weiter. Mhm. Und sie hatte wirklich in der Vergangenheit unschlagbare tolle Songs. Und auf dem neuen Album bin ich so, da geht es mir so wie dir, bin ich so ein bisschen auf der Suche und fand es jetzt einfach nicht so leicht zugänglich. Ich entschuldige es einfach mal damit, dass es vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht und dass ich vielleicht jetzt gerade auch nicht in der Laune bin, das so zu hören.
Dann liegt es also nicht nur an mir, das ist doch gut zu hören. Grundsätzlich mag ich die Band, ich mag auch, nicht alle Psych-Rock-Sachen und das ist aber eine von denen, die nicht so aufgesetzt wirkt, sondern das Ganze authentisch rüberbringt und nicht irgendwie noch so mit, nicht so tun muss, als wäre die Sängerin auch noch irgendwie eine Hexe vom Mars und
verzaubert alle. Welche Band ist denn aufgesetzt? Jetzt bin ich mal gespannt.
Fällt mir gerade nicht ein.
Doch, jetzt sag's schon. Wie fällt dir nicht ein?
Ich muss es wirklich nachdenken. Es fällt mir wirklich gerade nicht ein. Ich muss nicht mal lügen.
Du willst es nur nicht sagen, das ist alles.
Nee, mir fallen nur gerade schöne Bands ein aus der Richtung, die ich dann doch wieder mag, wie Avatarium, die aber natürlich deutlich poppiger und zugänglicher sind als Jazz. Das kann man ja fast schon nicht mehr vergleichen, weil das wirklich, wirklich ja mehr auch in die Epic Doom-Richtung von Candlemass geht.
Stelle ich dir eine Frage, es geht um zwei Bands, die female-fronted sind. Braucht es eine Single ist es, glaube ich, nur von Lucifer und Bluespilz. Braucht es das? Das ist die Sängerin von Bluespilz und die Sängerin von Lucifer, richtig?
Ja, Bluespilz, auch eine Band, die ich aus dem Bereich, die ich okay finde, aber nicht so gut wie zum Beispiel Avatarium und auch Jazz da spannender fand. Trotzdem eine okay Band. Braucht es das? Ich glaube, das braucht es für die Bands, die gerade irgendwas machen müssen, einfach um im Gespräch zu bleiben. Sie können nicht tun, sie kommen nicht raus. Für ein ganzes Album reicht es dann vielleicht gerade halt doch nicht, was irgendwie Zeit, Kohle, Kreativität, was auch immer angeht. Dann macht man halt mal eine Split-Single und haut die raus und ist damit wieder kurz im Gespräch. Braucht es überhaupt Split-Singles, ist die Frage in Zeiten wie diesen. Für Superfans und Supersammler, ja, gut, bitte brauchen. Wenn du mich so fragst, nein.
Hey, du hast was Kritisches gesagt. Unfassbar.
Da kam der Journalist in mir durch.
Wir gucken mal, ob es den Song auch schon gibt. Ich glaube, der ist noch nicht. Ist der schon veröffentlicht, der Song?
Ich weiß es nicht, glaube aber schon.
Weil wenn es den schon gibt,
dann
packen wir den auch mit auf unsere Playlist.
Ich weiß nicht mal, ob das neue Songs waren oder ob das nur Neuaufnahmen oder gar Coverversionen, die bei anderen Bands sind. Ich bin mir nicht mal da sicher.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das hören will. Anyway. Sind wir jetzt schon am Ende unserer ausgiebigen Besprechung der kommenden Platten?
Schon.
Der heutigen Platten? Lass mich mal schauen. Das kann nicht sein. Weil
schon ist gut. Waren das auch 13? Wahrscheinlich. Gefühlt waren das auch 13.
Waren das 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit Lucifer und Bluespilz 8.
Ja, 7 ist auch eine magische Zahl, wie die 13. Das haut dann schon hin.
7-mal flechte ich dein Haar um den alten Apfelbaum.
Um den alten Apfelbaum.
7-mal
ein unsterblicher Klassiker. War.
Ja. So, apropos 7.
Apropos 7. Auf die Überleitung bin ich gespannt. Wo willst du hin? Ah. zu unserer, etwas schon zu unserem Interview des Tages?
Nein, noch nicht zum Interview des Tages. Zum Rant der Woche. Du wolltest doch noch ranten oder hast du jetzt aufgegeben? Willst du doch nicht
mehr? Ja, aber wie kamst du, dazu sieben? Weil ich den Rant aussiebe.
Ansonsten hätte ich hier bei Punkt 7 habe ich was anderes stehen, und zwar eine nordische Plastik-Spielwarenfabrik-Herstellungsklötzchen.
Dann fangen wir damit an. Den Rant spare ich mir auf. Vielleicht bis dahin auch gar nicht mehr.
Wir können auch nächste Woche ranten. Erklär du mir doch bitte mal, warum Metaller an sich und Hardrocker und Rocker so auf Lego stehen, und zwar auf die Lego-Steine, mit denen auch kleine Kinder spielen. Also nicht Duplo, sondern Lego. So, nicht Lego-Duplo, sondern die normalen Lego. Warum kaufen sich Väter den Todesstern für ihren Sohn, um ihn selbst zusammenzubauen? Und warum?
Weil es geil ist. Weil man einfach früher als Kind gerne mit Lego gespielt hat, weil es das immer noch gibt und weil es all die Sachen, die du früher als Kind geil fandest, also das Auto von den Ghostbusters und den Todesstern und alles Mögliche, das findest du geil, hast gute Erinnerungen an Lego als Kind, weil nur die Eltern sind dir auf die Steine getreten, du selber nicht, darum sind die Erinnerungen gut. Und das jetzt beides zusammen zu haben, ist dann halt schon geil. Und jetzt hat man auch die Kohle, um sich die teuren Modelle zu kaufen. Plus hat im Lockdown auch noch die Zeit, sich damit kreativ zu befassen und das Zeug aufzubauen. So gibt viele Gründe, warum man auf Lego stehen kann und darf und sollte.
Ja, ja, ich finde Lego ich finde Lego sensationell, dass die halt einfach es geschafft haben, mit kleinen Plastikbausteinchen alles nachzubauen, was man sich so vorstellen kann. Und unter anderem, also ich erzähle jetzt mal das eine, du erzählst das andere, würde ich sagen. Unter anderem hat ja ein Franzose den aktuellen Bühnenaufbau von Rammstein, von der Bühne der Sommerfestivals, lass mich überlegen, 1826 vor Christus, 2019, gebaut, weil er so, wie er sagte, sich so daran erfreut hat und in Rückblick auf die Shows, bei denen er wohl war, hat er sich diese Bühne gebaut, um sich weiterhin daran zu erfreuen. Dann hat er das als, sage ich mal, als Projekt eingereicht bei Lego, bei Mr. Lego himself. Und um ein Projekt einzureichen und damit es überhaupt in Betracht gezogen wird von Lego, brauchst du wohl, wenn ich das richtig recherchiert habe, 10.000 positive Stimmen, also 10.000 Befürworter. Dann überlegt sich Lego, vielleicht machen wir das oder wir lassen es. In dem Falle hat trotz Support der Band, was man so auf diversen Social Media Kanälen der einzelnen Bandmitglieder gesehen hat, trotz Support der Band, obwohl man mit denen nicht gesprochen hat, wie es auch hieß, hat Lego dieses Vorhaben, diese Bühne in Serie gehen zu lassen, leider abgelehnt. Also ich hätte mich ja auch gerne hingesetzt und diese Bühne nachgebaut, um mich auch daran zurückzuerinnern, wie toll das 2019 war, als ich die Band live gesehen habe. Aber mit der Begründung wohl, dass es sich dabei um Urheberrechte, geistiges Eigentum von irgendwem etc. handelt und es deswegen wohl nicht stattfinden kann. Was ich wirklich schade finde. Also vielleicht ist auch einfach der vielleicht ist auch die Kommerzialität dieses Projektes nicht so groß, als dass Lego daran Interesse hat.
Oh, glaubst du, bei dem Scheiß, den Rammstein auf den Markt bringen und verkaufen, dass da eine Lego-Bühne nicht gehen würde? Ich glaube, eine Lego-Bühne würde sogar
sehr großartig gehen. Ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommen kannst, zu sagen, dass Rammstein Scheiß auf den Markt bringen. Sie bringen keinen Scheiß.
Ich spreche jetzt von Holzdildos und ja, okay, von der Menge, naja, diese, keine Ahnung, 800-Euro-T-Shirts von neulich, die waren...
Ja, aber ich glaube, das war nicht auf den Ideen der Band...
Das war nicht die Band selbst, nein.
Nee.
Das glaube ich auch nicht.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen außer Kontrolle geraten. Ich glaube nicht, dass sie das... da kann ich mir nicht vorstellen, dass die Band das wirklich wollte, dass es so ausufert.
So oder so, sobald Rammstein draufklebt... wird es gekauft, mehr oder weniger. Ich glaube, eine Lego-Bühne wäre total geil gegangen. Ich glaube schon, dass Lego da tatsächlich mit den rechtlichen Bedenken nicht Unrecht hat.
Aber
ich
die kann man ja cool klären.
Überhaupt, dass es diese, die kann man klären, aber dafür ist wahrscheinlich dieses Portal nicht da. Ich finde es schon cool, dass sie dieses Portal haben, wo du Ideen einreichen kannst und dann wird es aufgenommen, ist genug supportet, das ist schon klasse. Aber das ist dann halt irgendwie für Ideen da, die du selber hast und selber entwickelst und dir selber irgendwas Geiles aus Lego baust, irgendein abgefahrenes Raumschiff oder die supergeilste Ritterburg der Welt, die es so noch nicht gab oder so. Und Lego sieht dann das Modell und denkt sich so, ha geil, ja, das bringen wir so auf den Markt. Aber wenn du was nachbaust, das es schon gibt, hier Beispiel der Ecto-1 der Ghostbusters, das coole Ghostbusters-Auto, das gibt es ja schon. So, wenn ich das nachbaue und dann da einreiche, sagen die natürlich so, ja, ist geil, würden wir auch bringen. Wir fragen aber mal bei dem nach, dem die Lizenz gehört.
Aber das haben sie ja angeblich nicht gemacht.
Ja, auch bei der Rammstein-Bühne. Also die Lego müsste ja mit Rammstein in Kontakt treten oder mit dem Bühnenbauer oder mit irgendwem und da dann die Lizenz.
Ja, aber das ist das Einfachste der Welt. Ich meine, die Band hat ja ein Management, die Band hat eine Plattenfirma. Also da kann man ja irgendwie ran. Also wenn man das will.
Das wäre aber auch jetzt wieder ein Move, der Lego als arschlochmäßig ausgelegt werden könnte. Weil dann reicht so ein Typ das ein. Lego sagt sich so, ja cool, wir fragen den Lizenzgeber. Und das Internet so, ja Lego, scheiße, so, es war doch seine Idee, warum kriegen jetzt Rammstein Geld? Weißt du, wie das Internet ist?
Ja,
vielleicht. Also,
okay, also so habe ich jetzt.
Ist die Idee nicht tot? Ja, vielleicht
so, ist das. Ja, so Rahmen habe ich noch nicht gedacht, aber natürlich muss derjenige, ich meine, der die Idee hatte, das zu bauen, alles schön und gut. Das ist aber nicht, ist ja nicht seine prinzipielle Grundidee, diese Bühne erschaffen zu haben. Also, ich sag mal, das Urheberrecht der Bühnenkonstruktion, das gehört ja nicht ihm, das gehört ja jemand anders. Mhm. So, das ist ein Copyright drauf oder ein Patent oder wie auch immer du das nennen willst. Das kannst du nicht einfach kopieren. Dafür muss man natürlich an den Bühnenbauer oder ans Management oder an wen auch immer, muss man natürlich Kohle abdrücken, ist klar. Und ich meine, er könnte ja einen freien Bausatz, einen gratis Bausatz bekommen. Gut ist, fände ich für, also.
Das wäre nett. Das wäre freundlicher.
Ja.
Das wäre ein guter Move.
Ja, aber so, klar. Aber, okay, so
vielleicht passiert das jetzt ja noch im
zweiten Schritt. Aber dennoch, ich glaube, also keine Lego-Figuren von Rammstein auf den Markt zu bringen, halte ich für einen sehr großen Fehler, liebes Legoland.
In der Tat, das sollte man jetzt tun. Ich sehe allerdings noch ein weiteres Problem.
Ich nicht.
Lego, Kunststoff, Feuer, schmilzt.
Ja, ich glaube, du bist gar nicht auf dem neuesten Stand, was Lego alles leisten kann. Das Lego Kunststofffeuer hat, das hast du schon mal gesehen, oder? Es gibt ja auch Lego, es gibt ja ein Lego Lagerfeuer. Da hast du eine Kunststoffflamme. Das sieht aus wie eine Flamme.
Bewegt sie sich auch?
Nein.
Nein. Ja gut, dann kenne ich es schon. Ja, diese durchsichtigen Plastikteile, die kenne ich natürlich. Die gab es zu meiner Zeit auch schon.
Ja, genau. Und deswegen, also da, ich mein Gott, das Scheißding soll ja nicht explodieren, es soll einfach nur geil aussehen.
Ja, aber es soll eine Rammsteinbühne sein, natürlich muss die explodieren. Nein, muss sie nicht. Muss sie nicht,
jetzt
Kunststofffeuer ist
völlig aber jetzt, in Ordnung. Du hast jetzt vergessen, den anderen Lego-Part zu erzählen, den wir uns vorher richtig, so schön aufgeteilt hatten.
Genau, es gibt auch einen anderen Lego-Part. Übrigens, Hashtag keine Werbung. Wir erzählen das einfach, weil es lustig ist und weil Lego einfach gerade irgendwie im Metal umtriebig ist scheinbar.
Wir wollen eure scheiß Werbung gar nicht. Behaltet eure Werbung.
Ja, behaltet euer Geld und eure Werbung. Wir machen das hier nur aus Spaß.
Also
ein Typ namens, ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, Ben Blutzucker oder Ben Blattsacker. Das kann man sich auch suchen. Ich nenne jetzt Ben Blutzucker. Hat zusammen mit Schlagzeugsöldner Snowy Shaw ein Lego-Musikvideo gedreht. Da werden ganz viele Metal-Klischees und Cover-Artworks durch den Kakao gezogen. Der Song, den sie dazu gemacht haben, heißt tatsächlich einfach auch Metalhead, also mehr Metal und mehr 1:1 auf die Fresse geht dann auch nicht.
Ja, das ist ein komplett unsinniger Song eigentlich, nur das Video ist cool.
Ja, aber es ist sehr charmant gemacht. Das Video ist cool und damit folgen sie ja auch zum Beispiel Sabaton nach, die zu ihrem letzten Album ja auch ein Lego-Musikvideo gedreht haben zu The Future of Warfare, wo man dann auch wieder fragen kann, ob das jetzt angebracht ist, weil, hey, das Konzeptalbum über den Ersten Weltkrieg und relativ ernste Texte und relativ ernster Hintergrund, lass dazu ein Lego-Musikvideo drehen. Die Idee fand ich nur so mittel, wenn das Ergebnis natürlich auch putzig war, wegen kleinen Sabaton-Lego-Figuren und Panzern und so. Das war schon putzig,
ja, so
aber vielleicht nicht ganz angemessen.
Diese ganzen Kriegstexte finde ich eh so ein bisschen fragwürdig, aber da fällt mir noch was ganz anderes ein zum Thema Sabaton. Es ist jetzt, es ist ja jetzt der neueste Trend, Vinyl-Singles nur noch zeitweise zu verkaufen. Hast du es mitbekommen?
Ja.
Was soll der Scheiß?
Ich habe irgendwie mitbekommen und dachte auch so, dieses Sabaton-Single nur, ich weiß nicht, 72 Stunden.
72 oder so. Stunden. Was soll das? Also ich bin ja schon endlos abgenervt von diesen ganzen billigen Farbkopien von die neue, ich sag jetzt mal, die neue Carcass in 18 Farben. Als Sammler kannst du es knicken, kriegst du niemals zusammen, weil hat Korea eine eigene Farbe, Nordamerika hat eine eigene Farbe und auch noch irgendwie die Osterinseln. Kriegst du niemals. Dann gibt es dieses krasse chinesische Label, was irgendwie hunderte Auflagen macht in so super, mega, unfassbaren Farben. Du kannst es einfach nicht mehr sammeln. Da hängt mir schon irgendwie alles aus dem Gesicht. Und jetzt kommen auch noch Bands daher und verkaufen nur in gewissen Zeitabschnitten Platten. Oh, schuldige, ich war das ganze Wochenende offline, habe leider nicht gesehen, dass von meiner Lieblingsband eine 7-Inch verkauft wurde. Doof, jetzt muss ich sie bei eBay fürs Zehnfache kaufen. Also das finde ich ja wirklich kein Dienst am Fan, böse, böse.
Ja, fand ich auch verstörend. Zumal, was macht man mit eventuellen Resten? Verbrennen, einschmelzen, Legosteine daraus machen?
Nee, für teures Geld also auf eBay verkaufen.
Klar. Aber der Witz ist ja, dass die Band sie nicht mehr verkauft nach 72 Stunden. Damit wäre das ja doppelt mies. Es wird natürlich auch keine Reste geben, weil natürlich alle darauf anspringen,
ja, das Teil sofort kaufen. Und der Nachbar der Band hat einen anderen eBay-Account als der Sänger. Da kann man es kaufen.
Schweden ist sehr klein. Da kennt sich halt jeder.
Schweden ist sehr klein. Ey, mein Mikrofon
abschließt. Ja, das. Oh nein. Das fand ich auch einen komischen Move auf jeden Fall.
Das Kratzen am Mikrofon ist einmal, ihr seid an meiner Brust gekratzt, an der haarigen Heavy-Metal-Brust.
Kratzel auf Filz, oder was war das vorhin?
Kratzen am Filz.
Kratz ab den Filz. Kratzen am Filz.
Kratz ab den Filz.
So. Wo wir schon dabei sind, uns über komisches Internetverhalten von Heavy-Metal-Bands aufzuregen. Ich habe mich dieser Tage auch aufgeregt. So ist es, muss ich doch noch kurz tun.
Der Rant der Woche. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind dabei. Lady Kessler steigt auf den Thron und rantet zum Volk. Bühne frei.
Nix auf den Thron, auf das Kampfross steige ich auf. Ich weiß nicht, was das soll. Ich reg mich vielleicht auch grundlos auf, aber Accept haben in den letzten Wochen auf Social Media fortwährend Fotos geteilt von leicht bekleideten jungen Frauen, mutmaßlich Influencerinnen, die ich nicht kenne, die irgendwie das neue Accept-Album auf Vinyl geil zwischen den Beinen tragen und sonst kaum was.
Du bist ja nur neidisch, dass du mich kennengelernt hast.
Na, und darunter die 55-jährigen Fans so, sehr ästhetische Fotos und kriegt man die Frau auch mit und so, was soll das so? Also das ich finde das von allen Seiten eklig.
Ich find's auch super eklig.
Warum hat die Band es nötig, auf diese Art und Weise Aufmerksamkeit auf ihre Musik zu lenken? So, sie spricht damit, glaube ich, auch, ja doch, sie spricht ihre Zielgruppe an, nämlich dann halt doch wieder die alten männlichen Fans, die auf junge Frauen in Unterwäsche gaffen, so, was, auch das komisch. Und was sind das für Frauen? Was sind das für Influencerinnen, die sich irgendwie ausziehen und sich Vinyl zwischen die Beine und an die Brüste hängen und damit irgendwie halbnackt im Schlafzimmer posieren? Ist das noch Feminismus? Ist das postfeministisch? Bin ich jetzt ein Arsch, weil ich sie kritisiere, dass sie in Unterwäsche im Internet posieren und ihren Körper so zur Schau stellen? Oder sind die einfach nur distanzlos und komisch und verkaufen sich da billig und unter Wert?
Aber irgendwie
mit den niedersten,
gab es da nicht einen Aufruf zu, dass Fans mit den Produkten der Band posieren sollten? War das nicht so?
Ich habe nur die Frauen gesehen. Vielleicht hat dann auch ein Algorithmus
zugeschlagen. Das sind ja auch alles Fans, natürlich.
Die sahen total aus wie die Accept-Fans, die ich immer so auf den Accept-Konzerten C.
Aber ich glaube, ganz ehrlich.
Total.
Ganz ehrlich, aber ich glaube, ganz ehrlich, dass sich da irgendein schlauer Marketing-Fuzzi gedacht hat, wir transferieren jetzt diese gealterte Band Accept ins neue Millennium in 2021 und machen mit denen eine total coole Internetkampagne und dann hängen wir uns das irgendwie ans Revers und sagen, das ist super geil gelaufen, wir hatten ganz viele tolle Klicks und ganz viele Einschaltquote und Reichweite unfassbar. Ganz ehrlich, im Prinzip ist diese komplette Kampagne ganz große Scheiße.
Ja, sehe ich auch so. Also auch wenn es nach Klicks dann bestimmt erfolgreich war, das zahlt nichts auf die Marke Accept ein. Das hat mit Accept nichts zu tun, das hat mit den Accept-Fans nichts zu tun. Das sind irgendwelche, Entschuldigung, Trullers, die die Band garantiert noch nie gehört haben, die komplett eine andere Zielgruppe ansprechen, in die Accept bestimmt rein will, klar, weil sie auch junge Leute ansprechen wollen.
Ja, aber mich würde interessieren,
wie viel Accept davon wissen. Aber doch nicht so fucking billig. Das ist so billig einfach.
Naja, billig muss jetzt nicht immer schlecht sein, aber ich meine, aber wie viel wissen Accept davon? Das muss man natürlich auch mal hinterfragen. Also, oder wer hat das gesteuert?
Accept mit Sicherheit nicht, so wie ich die Band einschätze und kenne. Die sind nicht viel im Internet unterwegs, zumindest Wolf Hoffmann nicht.
Naja, ich habe letztens eine Pressemitteilung bekommen.
Dass
irgendwie Accept eine erfolgreiche Twitch-Kampagne hingelegt haben. Das war doch die Nummer, die du
auf anspielst, ne? Nee, das ist nicht. Nein, das ist nicht Nummer, auf die ich anspiele. Gar nicht. Die Twitch-Kampagne war ja wirklich ganz witzig.
Die war doch auch schon
Twitch oder TikTok? TikTok, oder?
Twitch? TikTok? Ah, TikTok, ja, irgendwas mit T.
TikTok. Nein, die TikTok-Nummer, ja, die war Käse, aber die war halt für TikTok gemacht und damit ganz okay. Da haben dann irgendwelche Pumper-Videos hochgeladen auf TikTok. Das sind nur so 13 Sekunden und dazu lief Accept im Hintergrund oder auch Headbang-Videos oder was auch immer. Das war aber noch okay, das hatte irgendeinen Musikbezug und das waren nicht nur die leicht bekleideten Frauen mit Vinyl.
Aber dieses Phänomen, was du jetzt beschrieben hast, mit den leicht bekleideten Frauen, die halt Vinyle zeigen, das gibt es ganz oft im Internet. Und zwar vor allen Dingen natürlich im Rock, dass sie irgendwie Rock-Vinyle zeigen und auch von einer riesengroßen Plattensammlung sitzen. Das hat natürlich einen Sinn, dass du hinglotzt, dass du, dich vielleicht, also klar, die Alte anglotzt, dann irgendwie über das Album Gedanken machst, etc., etc. Warum das so gesteuert ist und wer dahinter steckt, das so zu machen, ich meine, keine Ahnung, bin ich ein bisschen überfragt. Das ist im Prinzip so Porno-Light im Rock'n'Roll.
Ja, wenn der Fliesenlegerlaster irgendwie mit so leicht bekleideten Frauen mit einem Rohr in der Hand irgendwie durch die Stadt fährt, stehst du ja auch daneben und denkst dir so, das ist aber jetzt eine billige sexistische Kack-Scheiß-Werbung.
Aber ja, natürlich.
Deine Lieblingsband macht's dann. Das ist traurig.
Ja, aber jetzt ist es, aber deswegen ist es, also, ja, aber deswegen habe ich jetzt meine, also, wir sind ja schlaue Köpfe, deswegen habe ich ja jetzt meine Band nicht weniger gern, sage ich mal, weil ich die Musik ja super finde.
Weil ich auch weiß, die Band selber hat damit nichts zu tun.
Klar. Aber ich finde halt die Maßnahmen, die um die Band drumherum ergriffen wurden, um die, sag ich mal, bekannter zu machen, um den Namen zu stützen, um das Produkt bekannt zu machen.
Das Marketing also?
Fragwürdig. Ja. Und da frage ich, genau, und dann stelle ich mir selbst die Frage, hätte man nicht was Effektiveres oder was Besseres oder was Cooleres machen können?
Ja. Was Cooleres wäre auf jeden Fall cool gewesen. Cool, immerhin haben Heathen darauf reagiert, habe ich gerade gesehen, während wir gesprochen haben. Die haben auf Facebook einfach unter einen von diesen Billu-Porno-Frauen-Posts gepostet. Who cares? 73 Likes. Immerhin. Dafür Applaus für Heathen. Ich bin damit auch wieder zufrieden und gut drauf. Und wir können mit guten Nachrichten weitermachen.
Ja, Nachrichten, haben wir denn noch gute Nachrichten?
Wir sind gespannt auf die Wacken-TV-Serie, die da kommen soll.
Ich wusste doch, die Liste ist lang, die wir heute zu beackern haben.
Ja, das können wir einfach mal kurz ansprechen für die Chronistenpflicht. Viel kann man dazu noch nicht sagen. Die Serie soll kommen. Charlie Hübner ist da irgendwie hinter den Kulissen tätig und soll auch mitspielen. Die Serie soll sich nicht um das Wacken Open Air als fertiges Festival wohl drehen, sondern um die Freundschaft zwischen den Wackenmachern und wie sie damit angefangen haben als junge Burschen und was das aus ihrer Freundschaft und aus ihrem Leben gemacht hat und wie das Festival so gewachsen ist. Oder auch erstmal nicht gewachsen ist, natürlich.
Ja, ja, und ich finde ja, da bei dem Projekt kommen ja mehrere gute Faktoren zusammen. Und zwar Florida Film ist es, ne? Die das machen.
Florida Film, genau, ja. Mit Joko und Klaas, glaube ich, haben die
Firma. Machst du jetzt gerade ein Foto von mir oder was machst du da?
Ja, ja. Nein, ich schaue, meine Aufnahme noch läuft. Es ist ja immer noch Folge 13, da muss man
genau gucken. Flowrider-Film, genau. Also Joko und Klaas. Joko und Klaas, Faktor 1, cool. Faktor 2, Wacken Open Air, Thomas und Holger, cool. Faktor 3, dazu musste ich jetzt noch mal drei Sätze sagen, Charlie Hübner, einer meiner absoluten deutschen Lieblingsschauspieler. Polizeiruf 110 aus dem Osten, also MacPom geboren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ein unfassbar guter Charakterschauspieler, der den Polizeiruf für mich persönlich schon lange, der hat schon lange mit dem Polizeiruf, dem Tatort, den Rang abgelaufen. Und jedes Mal, wenn es eine Charlie Hübner-Folge gibt und Charlie Hübner selbst Wackengast, auch live, also ich habe ihn gesehen dort vor Ort, immer wenn es eine Charlie Hübner-Folge gibt mit Polizeiruf 110, sofort von vorne bis hinten gucken, einfach Weltklasse Schauspieler, geiler Typ, geilster Charakter, ganz toll. Und da bin ich wirklich gespannt, was aus diesem Projekt wird. Also in welche Richtung das gehen soll, wie das beschrieben wird, wie das umgesetzt wird. Das kann einfach nur gut werden, interessant und gut werden.
Freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Auch schön, dass Sie das von dieser anderen Seite aufgreifen und sozusagen die Menschen dahinter und den Entstehungsprozess in den Vordergrund rücken und nicht irgendwie auf das fertige Festival gehen und irgendwie Geschichten vom Saufen erzählen. So, das wird, glaube ich, echt interessant und schön.
Geschichten vom Saufen wäre auch ein schöner Name für unsere Playlist.
Das wäre eine schöne Titel für den Podcast. Übrigens heute ein sogenanntes Wienerler der Staffelberg-Brauerei aus dem schönen Frankenland mit einem kleinen Zwerg vorne drauf, der einem Bier trinkt.
Du hast der kleine Zwerg. Du hast dein Wienerle gezeigt. Das wäre gut, dass wir hier keinen See-Podcast haben. Keinen TV-Podcast oder wie auch immer es nennen wir es. Ich habe hier dafür klares, eiskaltes Leitungswasser, frisch aus der Isar.
Heute warst du noch warm, da haben die Leute bestimmt noch drin gebadet davor. Daher der gute Geschmack.
Ja, natürlich. Und davor aus dem Hause, eins schmeckt wie das andere und trägt alles den gleichen Namen, hat nur andere Farben. Der große Konzern aus Atalanta, der dieses braune Gesöff macht. In leichter
Version. Findest du das bei... Man darf es ja sagen, Coca-Cola, eins wie das andere schmeckt. Ich finde den Geschmacksunterschied zwischen Cola und Cola Light und Cola Zero ziemlich enorm. Beziehungsweise eher das Gefühl, dass es auf den Zähnen hinterlässt.
Es schmeckt alles anders, finde ich. Also deswegen. Und was ich nicht mehr mag, ist die Cola, also die rote Cola mit Zucker trinke ich schon seit Jahren nicht mehr. Geht gar nicht, ist total ekelerregend. Und weil danach kriegst du den totalen Schock und fängst an, wie bei Scooter zu tanzen. Aber interessant finde ich ja immer wieder, wenn es so Limited Editions gibt mit schmeckt nach Melone, Kirsche, mit Zitrone, ohne Zitrone, mit ohne Koffein, Gold, Silber, Bronze. Das finde ich eigentlich total spannend und total unsinnig. So, Werbung aus.
Werbung aus. Dann mache ich mit der Werbung weiter. Unser neues Heft ist vor 2 Tagen erschienen, nachdem heute Freitag, der 14. ist. Das Heft ist am 12. Mai erschienen, liegt am Kiosk oder besser noch in eurem Briefkasten. Wenn nicht, rennt zum Kiosk oder bestellt euch das Heft nach Hause. Wunderbare, ausführliche Titelgeschichte zum neuen Halloween-Album. Bis das erscheint, dauert es noch ein paar Wochen. Aber wir dachten, wir wollen für euch besonders früh dran sein und besonders in die Tiefe gehen. Darum hat unsere Katrin Riedel mit 4 Bandmitgliedern und dem Coverkünstler und dem Produzenten gesprochen, ist sehr in die Tiefe eingestiegen zum neuen Halloween-Album und liefert euch eine Geschichte auf 10 Seiten in unserem neuen Magazin. Und um Zackel will was sagen.
auf unfassbaren 10 Seiten ein sogenannter Deep Dive in die Entstehung des vielleicht jetzt schon wichtigsten Reunion-Albums einer deutschen Heavy-Metal-Band im Jahr 2021. Das kann man einfach mal so sagen. Und ich sehe auch schon am Horizont eventuell einen Soundcheck-Sieger der nächsten Monate, weil das Album innerhalb der Redaktionsreihen schon sehr gut ankommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
In der Tat, selbst die letzten Halloween-Alben waren ja allesamt sehr gut, jetzt mit der großen Zusammenführung natürlich und 7 Bandmitgliedern. Darum dachte ich vorhin, dass du von der 7 sprachst, du willst bereits auf Halloween und die 7 Bandmitglieder zu sprechen kommen, aber nein. Jetzt mit allen zusammen auf jeden Fall ist die Euphorie noch viel größer, die Songs sind richtig stark. Skyfall kennt ihr ja zumindest in der Single-Version schon, ist in der längeren Album-Version noch ein bisschen stärker sogar.
Ist auch auf unserer CD, by the way, ne?
In der Single-Version natürlich, aber die ist auch schon super genug. Auch dafür lohnt es sich, das Heft zu kaufen.
7 Minuten 20.
Es gibt 20. sehr viele gute Gründe, das Heft zu kaufen. Das Halloween-Interview ist einer davon. Wir lassen euch jetzt schon auch in den Teil des Interviews reinhören, und zwar in einen Teil des Gesprächs, das Autorin Katrin Riedel mit Kai Hansen, dem Halloween-Rückkehrer, geführt hat. Und damit Abfahrt, oder?
Ich bin gespannt auf das Debüt unserer Interviewerin Katrin, die bis jetzt im Podcast noch nicht zu Wort kam, sondern uns tatkräftig zur Seite stand in dieser Woche.
Ein Gespräch, oder?
Können wir machen.
Gut. Habt ihr schon Interview-Marathon oder hält sich's noch in Grenzen?
Hält sich noch in Grenzen. Also ein paar habe ich schon gemacht, aber es ist noch entspannt.
Okay, alles klar. Vielleicht beginnen wir das Ganze einfach mal mit einem ganz kurzen historischen Abriss. Also du bist 88, war Halloween ausgestiegen. Wie hast du dann den weiteren Weg der Band verfolgt? Oder hast du ihn überhaupt verfolgt?
Klar habe ich den verfolgt. Ich war natürlich neugierig, was sie machen, nachdem ich weg war. Und habe mir das halt alles so doch zu Gemüte geführt. Und mir das, weiß nicht, als die Pink Bubbles kamen, ich fand die Scheibe recht geil. Ich weiß nicht, wir haben dann noch irgendwie bei Ingo mit Markus irgendwie bei Ingo rumgehangen, haben die ein bisschen durchgehört so. Und ich fand das gut. Also, muss ich sagen.
Ja.
Irgendwie ein bisschen anders so als das vorige, aber gut, das hat ja Halloween schon immer irgendwie ausgezeichnet. Aber ich muss sagen, das gefiel mir. Und dann später, dann kam Chameleon. Da war ich so ein bisschen schockiert, sagen wir mal. Weil ich hatte immer mitbekommen, den Bubbles, also diesen Stil-Change, irgendwie aus dem Cover-Bild, die ganze Optik. Das war halt schon dann eine andere Nummer. Da war ich auch so ein bisschen, na gut, ob das die Leute so verstehen und fressen. Also, ich kam ja auch nicht überall gut an.
Ja, das stimmt.
Aber trotzdem, also ich fand Pink Bubbles fand ich gut. Und dann kam Chameleon. Da war ich dann irgendwie echt so, Gott, was machen die da jetzt? Was soll das denn? Ja, also gut. Aber man ich glaube, als Künstler durchläufst du immer so Phasen, wo du dich dann versuchst, irgendwie mal einfach andersrum zu drehen oder neu zu erfinden oder nicht einfach auf dem gleichen Stiefel weiterzuhalten. Und man braucht, also siehst du ja bei allen, die so in unserer Liga da rum. Haben wir alle mal irgendwann so einen Befreiungsschlag gehabt.
Ja, braucht man.
Dickinson, Hellford, sonst wie. Das passiert, glaube ich, automatisch.
Ja, braucht man.
Das muss man irgendwann laufen, damit man dann vielleicht wieder zu seinen Wurzeln zurückkehren kann. Bei mir war das eben auch so Sign of More zum Beispiel.
Ja.
Das war halt auch erst wieder so eine Abkehr von dem Gehabten und Versuch, irgendwie was anderes zu machen.
Ja.
Gut, und ja gut, und so habe ich dann die Jahre hinweg natürlich immer mal wieder geguckt, was macht Halloween und gefällt mir das oder nicht oder so. Master of the Rings fand ich übrigens auch sehr geil.
Ja.
Also an die reinkam natürlich auch große Neugier, was passiert da jetzt, wie ist das, ne? wie klingt das? Und das war irgendwie, das war halt anders, klar, Andis Gesang war schon anders als Michi, aber es war trotzdem irgendwie Halloween.
Ja.
Und danach, muss ich sagen, habe ich auch so ein bisschen so den, den Anschluss verloren. Also dann habe ich auch gar nicht mehr so viel, man hat natürlich am Rande immer mal was nebenbei gehört, aber dass ich mir jetzt die Alben durchgehört oder so, muss ich sagen, habe ich dann auch nicht mehr gemacht.
Ja, ihr habt ja dann auch genug Eigenes gemacht mit Gamma Ray natürlich.
Absolut, ja.
Im Lauf der Zeit gab es dann quasi so eine gewisse Annäherung, sage ich mal. Also Gamma Ray waren 2007, 2008 so Special Guest auf dieser Halloween-Tour. 2011 bist du dann bei Unisonic, bei Michi eingestiegen. Also es gab quasi Verbindungen in beide Richtungen, die sozusagen nur noch zusammengefügt werden mussten.
Ja, also es war ja ein langer Prozess irgendwie. Und klar, es gab eine Zeit, wo das halt irgendwie völlig außer Frage war, dass da irgendwie mal was sowas passiert irgendwie. Den Kontakt verloren komplett habe ich eigentlich nie. Man hat sich doch immer wieder getroffen und war dann eigentlich auch, also es gab da keine großen Affinitäten irgendwie. Es gab natürlich am Anfang auch so ein bisschen so eine, sagen wir mal so eine Art Konkurrenz mit Gamma Ray und Halloween, was aber nicht ungesund war. Also ich fand das durchaus okay. Dass man halt so ein bisschen sich beäugelt hat, ne, und geguckt hat irgendwie. Und später war das dann auch egal. Und diese ganze Verbindung, die war halt, also man hat sie nicht aus den Augen verloren, sagen wir mal so. Und zu Michi hatte ich ja die ganze Zeit immer irgendwie Kontakt auch. Markus und Ingo, also Ingo bis zu dem Punkt, wo er dann auch aufgegeben hat, waren wir halt auch oft zusammen. Und haben uns gesehen, Markus sporadisch habe ich auch gesehen und da war nie ein Problem, also es war alles gut. Und zu Michi hatte ich eben auch immer noch einen Draht. Und, also nach seinem, ich glaube, das war sein erstes Soloalbum, nachdem er raus war, da habe ich ja auch irgendwie mitgewirkt und das war alles cool. Und später hat er auch bei Gamma Ray, dann habe ich ihn dann da ausgegraben, Land of the Free war das, glaube ich, richtig. Da gab es einen Song, den er dann auch gesungen hat. Und so hat man sich halt Jahre über hinweg auch immer irgendwie im Auge behalten.
Ja. Wie kam das dann quasi auf, dass eben dieser Gedanke war, jetzt tun wir uns doch nochmal alle sieben zusammen? Also ich meine, da hätte ja auch, es hätte ja auch schief gehen können, sage ich mal. Also gibt ja Chancen und Risiken.
Absolut. Also das war halt natürlich auch in gewisser Weise ein Risikospiel. Also die Geschichte ist halt lang irgendwie. Ich habe halt irgendwie an einem bestimmten Zeitpunkt habe ich immer gedacht so, hey, also das waren dann halt so Momente, wo man sich vor Halloween und Gamma Ray auf demselben Festival gespielt hat, wo man zusammen saß oder auch mit Michi auf der Avantasia-Tour, die ja sozusagen sein Einstieg war wieder in diese Szene und in die Vibe-Geschichten und so weiter. Da hat man sich dann halt schon mal unterhalten und ich hatte das, ab irgendeinem bestimmten Punkt hatte ich immer im Kopf, ey, vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein großes Ding zusammen, wie auch immer das aussehen soll, aber es wäre einfach blöd, wenn man die Chance verschenkt.
Ja,
also nicht mal gedacht als irgendwie langfristige Option oder so, sondern einfach, erstmal sagt, wir tun es einmal zusammen und machen eine Tour und spielen alles Zeug. So.
Ja.
Ja? Weil das halt natürlich über die Jahre hinweg haben viele Fans danach gefragt und sagen wir, diese Reunion-Gerüchte, die hörten ja nicht auf. Ne? Das war wirklich echt lustig. Das wurde also sozusagen richtig herbeigewünscht.
Ja.
Ja, hab das dann so ab einem bestimmten Punkt immer im Kopf gehabt und habe auch dann wirklich auch in Gesprächen dann, wenn man sich eben getroffen hat, das immer wieder mal auf den Tisch gelegt und habe eben auch mit Michi viel gesprochen und so weiter. Und es gab halt natürlich in diesem Bandgefüge, in dem Altbandgefüge, gab es natürlich so gewisse Affinitäten, die noch aus dem Weg geräumt werden mussten und so weiter. Das war halt eine Grundvoraussetzung. Und Michi und ich sind natürlich dann nochmal einen Schritt weitergekommen, als ich dann bei Unisonic rein bin, weil wir haben auf der Avantasia-Tour festgestellt, dass wir unbedingt irgendwie was zusammen machen sollten.
Oh ja.
Und dass er bei Gamma Ray einstieg, war halt natürlich außer Frage, weil es einfach nicht sein Ding war und überhaupt. Also deswegen kam diese Unisonic-Option ganz gut ins Spiel und da sind wir dann natürlich nochmal einen Schritt weitergekommen und dann hat sich eben die Möglichkeit ergeben, mal so ein bisschen die Vergangenheit aufzuräumen, eben auch seitens der anderen. Das ist dann halt auch passiert und somit waren dann halt so ein bisschen war die Bahn frei und dann gab es eben natürlich auch noch diese damalige Halloween-Touren, wo natürlich auch nochmal einfach so ein bisschen diese Richtung oder die Türen geöffnet wurden, weil man eben auch zusammengehangen hat und mit Management und weil man eben auch am Ende der ganzen Chose immer diese gemeinsame Session gemacht hat, die natürlich dementsprechend auch abgefeiert wurde.
Absolut, ja.
Und somit hat sich das Ganze so Stück für Stück in eine Richtung bewegt. Und da, okay, und es gab eben den Zeitpunkt, da waren wir durch mit unserem Gamma-Ray-Kram-Album-Tour, Halloween war durch und dann kam eben, das hat dann halt das Halloween-Management dann auch so quasi organisiert, da kommt, jetzt ist wohl der Zeitpunkt, sich mal an einen Tisch zu setzen und mal zu gucken, wo wir stehen.
Ja.
Und das ist dann passiert, wir hatten hier in Hamburg ein großes Meeting, wo alle dabei waren. Und eben da haben Michi und Andi sich auch das erste Mal getroffen. Da wusste man ja auch nicht, was passiert denn da? Ne? Was, wie sind da so die, gibt es da Konkurrenz oder was auch immer?
Ja.
Aber das ganz dermaßen positiv gestaltet, dass da also wirklich alle Feuer und Flamme waren für diese Idee. Also es war wirklich, da gab es keinen, der gewohnt hat. Und man hat natürlich auch Bedenken geäußert, gesagt, okay, was passiert wenn und so weiter, na, mal gucken. Aber wir haben gesagt, gut, wir lassen das auf uns zukommen, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen und ziehen das einmal durch. Und dann ist das in die Planung gegangen.
Ja.
Und was halt den weiteren Werdegang dann betrifft, das haben wir einfach offen gelassen bis zum Ende der Tour. Und wir gesagt, okay, wir wissen ja nicht, ob wir uns nach 2 Wochen Köpfe einschlagen und jeder gegen den anderen hasst.
Hat aber gut funktioniert.
Ja, es hat zum Glück dann gut funktioniert. Und gegen Ende der Tour, nachdem das dann auch klar war, dass das also durchaus eine Option ist, hier mal dann weiterzumachen und mit dem Album an den Start zu kommen, um das Ganze mal zu untermauern, da haben wir dann auch wirklich angefangen zu planen.
Ja, und richtig. Und dann gab es natürlich diese großartige Tour. Ich meine, die hat, glaube ich, also die Erwartungen waren hoch, aber ich würde sagen, dass es so großartig wird, hätten vielleicht nicht so viele Leute gedacht. Also das war schon so, dass das Optimum fast, würde ich sagen, was da möglich war. Und auch natürlich von den Dimensionen her. Aber wie hat sich denn quasi diese Rollenverteilung innerhalb der Band in deinen Augen entwickelt? Oder wie haben sich die anderen weiterentwickelt, dass sowas überhaupt möglich war?
Naja, es musste sich halt natürlich jeder irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zurücknehmen. Ne? Also ich bin natürlich auch vom Gamma Ray verwöhnt. Da bin ich halt so ein bisschen der Vortanz-Kasper. also wir sind da schon eigentlich eine demokratische Band, aber ich bin ja trotzdem irgendwie halt diese Leitwolf-Position irgendwie bei Gamma Ray. Und hatte natürlich dementsprechend auch die ganzen Freiheiten und war halt eben auch Entscheidungsträger. Ne? Ich habe mich also dann auch auf Management verlassen. Das heißt, für mich war es natürlich auch erstmal ein Zurückstecken, dass man also doch irgendwie einfach mehr so ein Rädchen im Team ist und nicht so ein bisschen die Hauptfigur.
Ja.
Das ist natürlich auch so ein bisschen Arbeit und manchmal muss man auch dreimal schlucken, wenn es anders gewohnt ist, ehrlich sagen. Und für die anderen war das natürlich auch erstmal, du hast natürlich weniger Platz auf der Bühne, man muss gucken, wo hat man seine Freiräume, wo, man will natürlich auch niemand in die Quere kommen und sicherlich auch auf der Bühne ein paar Situationen, wo der eine dem anderen im Weg gestanden hat, wenn er halt nach vorne laufen wollte und sein Solo spielen wollte und der andere Idiot hat gar nicht gemerkt, weil er noch so selber drin war und ist dann nicht zur Seite gegangen, wie es halt so ein bisschen abgesprochen war und so weiter, wurde halt mal gemeckert, dann gab es halt so auch mal so einen kurzen Knistermoment. Und solche Kleinigkeiten, aber im Großen und Ganzen war das dann irgendwie alles cool. Aber es hat ein Weilchen gedauert, man musste sich natürlich auch mal da einspielen und einrufen und natürlich auch von der Mentalität her hat man schon, also wir haben in dieser Band unwahrscheinlich starke Charaktere.
Das sagen lustigerweise alle, ja.
Ja, also es ist irgendwie ein Haufen Alphas aufeinander und das ist natürlich nicht so einfach zu handeln.
Ja.
Muss man schon, da muss eben jeder doch wirklich die Disziplin haben, sich ein bisschen zurückzunehmen zum Wohl des Ganzen. Und da, also Spannung gibt es immer mal, aber es war wirklich gering und das Erstaunlichste und das, was mir wohl natürlich allen einen Stein vom Herzen gefallen ist, war natürlich die Frage, wie entwickelt sich das mit hier und an? Was passiert auf der Bühne? Gibt es da wirklich, blöden Spielchen oder irgendwas oder Neid oder sonst was? Und das war wirklich, also wir haben am Ende echt gelacht, weil die beiden haben nur zusammengehangen, sind immer Käste trinken gegangen und so. Und es war wirklich also wie so Waldorf und Stadler oder so ein altes Ehepaar schon fast. Es hat natürlich alle tierisch gefreut und das war toll. Also es gab da wirklich überhaupt keine keine Berührungspunkte in irgendeiner negativen Form. Das war natürlich ein ganz, ganz großer Teil, der auch dazu beigetragen hat, dass das Ding so gut gelaufen ist.
Ja. Ich finde, die haben auch auf der Bühne sehr super harmoniert einfach. Also das ist, es wirkt einfach komplett glaubwürdig und ja, schön einfach.
Unglaublich gut. Also es war wirklich erstaunlich, wie sie sich so die Bälle zugespielt haben und wie sie einfach wirklich gemeinsam auf das Publikum sich genommen haben und sich gegenseitig gefeatured haben und so. Großartig.
Ja.
Also das hätte man natürlich vom, als wir losgelegt haben, das wusste ja keiner. Das
richtig.
Hätte man gar nicht erwarten können, dass das so gut ist. Und ja, wir sind natürlich heilfroh, dass das so gelaufen ist.
Ja, na, das glaube ich. Du kennst ja natürlich auch alle Themen und Texte des Albums. Würdest du sagen, dass das Album so eine Gesamtbotschaft hat oder sowas? Oder welche Themenkomplexe sind euch da besonders wichtig? Ich meine, man kann das ja prinzipiell immer auf Freiheitsdrang und so ein bisschen gut gegen böse runterbrechen. Würdest du doch irgendwas anderes hervorheben?
Also, bei uns ist das, es gab ja keine Vorgaben und es gab da auch keine gemeinsame Richtung. Ich denke mal, jeder Songwriter hat so ein bisschen sich in seiner kleinen Gedankenwelt so ausgetobt. Und du kannst das auch so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Also, wenn ich so die Texte, wenn ich das jetzt mal so psychologisch analysiere, ist Sascha, der halt so in seinen Songs so ein bisschen schlechten Zeiten beschreibt, und die Hoffnung daraus auszubrechen, dass alles gut wird. Und gut, und Andi, der halt auch immer so ein bisschen Lehrer macht, also so ein bisschen mit dem Zeigefinger winkt, weigt der in so Allmachtsfantasien.
Ja.
Ja, und ich hab den Kopf halt irgendwo im All.
Das ist schön, eine schöne Charakterisierung.
Ach, das ist so ein bisschen der Rock'n'Roll-Realist.
Ja.
Der feiert den Rock'n'Roll.
Ja.
Ja, und so hat so jeder Songwriter so seine kleine Welt, in der er sich da austobt.
Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung. Finde ich gut. jetzt kurz, ganz kurz zum Abschluss noch. Viele Fans fragen sich jetzt natürlich auch, wie es denn mit Gamma Ray weitergehen wird. Kannst du da schon was sagen?
Ja, klar. Gamma Ray ist natürlich schrecklicherweise auf Eis. Ich kriege unwahrscheinlich viel, also Post, digital
ja.
Natürlich, und Zurufe. Neues Gamma Ray Album, neues Gamma Ray Album. Wir wollen, ne? Und lass bloß die Band nicht stemmen. Und das war klar für mich, also einfach trotz dieser ganzen Priorität, die Halloween natürlich jetzt übernommen hat, ich will es nicht sterben lassen. Wir haben zu viele geile Sachen gemacht und das wäre einfach ein Jammer drum irgendwie, auch gerade wenn man diese tollen Sachen nicht mehr live spielen könnte. Deswegen, also das wird schon irgendwie weitergehen. Die Zeit jetzt durch den Lockdown, das kommt mir natürlich ganz gelegen. Also ich bin am Songschreiben, ich habe jetzt irgendwie von Miki Reh auch schon ein paar Dinger gekriegt und Ennio sollte auch eigentlich ein bisschen was am Start haben. Dirk ist noch beschäftigt mit Mischen von unserer Live-Performance da von dem von der Online-Show und der hat aber auch Ideen. Also wir werden uns sofern wir auch auseinander sind, irgendwie zusammentun. Und werden halt auch mit Distanz ein Album zusammenzimmern.
Ja, super.
Ja.
Das klingt schön.
Und dass das nächstes Jahr rauskommt. Und ja, das ist auch noch eine witzige Sache, weil wir halt echt komplett frei sind, irgendwie stilistisch und uns da auch nicht groß an irgendwelche Erwartungshaltungen
ja.
halten werden.
Ah, super. Das klingt spannend und da freuen wir uns, würde ich mal sagen. Letzte Frage. Ich habe gehört, du bist ja nun auch mit kleinem Kind und ich glaube auch noch mehr Nachwuchs in Kürze gesegnet. Wie kriegst du das denn alles unter einen Hut?
Ja, naja, was so passiert. Ja, ich tue mein Bestes irgendwie. Es ist natürlich immer nicht leicht. Jetzt kommt nochmal Nachwuchs im so. Juni und
naja,
mit einem Hund, vier Katzen, ein Pferd, einer Frau und zwei Kindern wird das schon ganz bunt werden bei mir.
Schön.
Aber ich werde das schon hinkriegen.
Super. Ich wünsche dir alles Gute dafür. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich drücke euch die Daumen, dass das mit dem Album der Erfolg wird, von dem alle ausgehen und bin sehr zuversichtlich.
Ich eigentlich auch, ja.
Alles Gute, Kai. Vielen Dank.
Dir auch. Mach's gut.
Tschüss.
Genau, Kai Hansen von Halloween, der große Rückkehrer zum bandbetitelten neuen Album, das wir in unserer großen Titelgeschichte in der Tiefe analysieren. Interessantes Gespräch, die Trennung von der Band, die Wiederannäherung. Sehr spannend fand ich, wie er die Band verfolgt hat, während er selbst nicht in der Band war und was er zu diesen Alben gesagt hat. Und sehr schön auch der Nachwuchs, den Kai Hansen im Juni erwartet. Es kommt also nicht nur das neue Halloween-Album, sondern auch ein neuer Hansen auf die Welt. Auch dazu gratulieren wir und freuen uns drauf und wünschen alles Gute, so wie auch für den Album-Release. Und wenn das Album dann kommt, werden wir hier im Podcast bestimmt auch nochmal darüber sprechen, was wir so im Detail davon halten, so wie es auch in unserem Soundcheck und Review in der folgenden Ausgabe stattfindet.
Definitiv. Also wir haben ja erfahren, dass die Zukunft der Band gesichert ist dadurch, durch den Zuwachs. Und was ich auch spannend fand, ist, dass halt, man denkt immer so, ja, eine Band, die kennen sich, die rufen sich an, dann geht man ins Studio, nimmt ein Album auf. Aber welche wirklich langwierigen und menschlichen Prozesse dahinter stecken, wenn es auch mal Komplikationen gab und wenn es auch mal mehr als nur die feste Besetzung gab, etc., etc., das hat nicht so jeder irgendwie, sage ich mal, präsent. Und das wird eigentlich, da gibt es wirklich einen guten Einblick da rein, wie so Prozesse stattfinden, dass man dann hinterher dennoch mit so vielen Leuten gemeinsam ein unfassbar gutes, fundamentales, supergeiles Heavy-Metal-Album produzieren kann und auch, sage ich mal, nach so vielen langen Jahren mal für alle anderen da draußen mal nochmal einen Punkt machen kann. Ganz ehrlich. Respekt.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Und bevor wir anfangen, das zu zerreden, sollten wir vielleicht auch Schluss machen für den heutigen Abend.
Wir müssen uns jetzt nur kurz entscheiden, wie wir unsere Playlist nennen. Entweder nennen wir sie Geschichten vom Saufen, jetzt Schlechts 13 oder Zukunft ist gut für uns alle.
Also jetzt, wo ich meinen Schlawinerlauf fast ausgetrunken habe, finde ich jetzt Schlägt 13 vielleicht gar nicht mehr verkehrt.
Jetzt Schlägt 13 oder jetzt Schlechts 13? Also S-C-H-L-E-C-H-T-S, jetzt Schlechts 13.
Das könnten wir nur machen, wenn wir die schlechtesten Songs reinpacken würden. Das ist ja so, das ist so negativ konnotiert. Dann denken die Leute, die zufällig über die Playlist stolpern, so, so schlecht ist das ja gar nicht. Und was
haben ja, das ist, das ist auch nicht divers genug, das können wir nicht machen. Also heißt es,
auch
jetzt, wirklich jetzt Schlägt's 13?
Dann müssten wir auch in der Playlist irgendwie mit der 13 spielen, uns auf 13 Songs beschränken oder so und die immer wieder rauswerfen.
Ja, dann müssen wir einfach
Metal Hammer Podcast Playlist. Ja, oder
komm, ein bisschen langweiliger.
Kessler Zahn.
Es geht ja wirklich noch ein bisschen
Kessler
langweiliger.
Zahnt oder so.
Kessler Zahn.
Kessler Zahn. Kessler Zahn.
Ja, in der Kurzform Kessler Zahn ist vielleicht nicht ganz so geil 2021. Das können wir nicht machen.
Naja.
Das ist dann auch nicht mehr lustig. Hier streckenweise auch einen derben Witz und für einige Leute da draußen noch zu derb präsentieren, aber das ist ja, so sind wir nun mal. Das ist unsere Persönlichkeit und das ist der Charakter dieses Podcasts, wenn der Podcast dann überhaupt einen Charakter hat. Ich lasse mir was anderes Lustiges einfallen und ihr werdet euch überraschen lassen müssen. Wann ist der nächste Podcast? Du hast das doch immer auf der Uhr. Du bist doch hier unser Datentreiber.
Boah. Wenn heute der 14. ist und der nächste Freitag ist der 21., dann ist es der 28.05.
Ja, 14 plus 14 ist 28. Das hätte ich dir auch noch errechnen können. Wen haben wir denn da als Gast?
Schau ich nicht.
Wissen wir doch gar nicht, ne?
Das wissen wir. Ach du, das wissen wir zwei Tage vorher oft nicht. Dann schauen wir mal. Findet sich schon jemand, der nicht schnell genug auf den Bäumen ist, um vor uns zu entfliehen, wenn wir mit dem Mikrofon hinterherrennen, um knallharte investigative journalistische Fragen zu stellen.
Ich lasse mir was einfallen. Also einer meiner Wunschgäste, habe ich ja gerade genannt schon, diverse meiner Wunschgäste, aber das werden wir dann einfach mal sehen, ne? Jetzt müssen wir tolle Abschlusswörter finden, und zwar, was sagen wir denn da?
Ja, 13 hat es geschlagen.
Und der Zeitgeist von heute wird der Zeitgeist von morgen sein.
Oh, traumhaft. Toll. Da ist mir fast ein Bäuerchen entfleucht, weil es so schön war.
Ich dachte, eine Flatulenz.
Nein, da ist alles dicht.
Jetzt schlägt's Zeitgeist. So nennen wir nämlich den Podcast.
Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher.
Zeitgeist den, 13. Den, die Playlist. Ja, das ist total en vogue, sag ich dir. Oder willst du es Monster Metal nennen?
Oh, das ist vielleicht die Idee, die uns gefehlt hat. Wir denken nochmal kurz darüber nach. Bis dieser Podcast live geht, werden wir einen Namen und einen Platz für die Playlist gefunden haben und verlinken.
Genau.
Wie schön.
Ich stelle dich jetzt einfach ab, weil es reicht jetzt.
Ja, es bringt alles nichts mehr. Es reicht.
Es reicht. Und jetzt habe ich gar nichts Schönes aus dem, Heft vorgelesen und die Leute haben meine Französischkenntnisse vom letzten Mal schon gelobt. Also okay, beim nächsten Mal lese ich was vor in anderer Sprache.
Sehr schön.
Ich denke
mir auf Dordedou-Sprache zum Beispiel.
Ja, in 5G.
Genau.
In diesem Sinne...
da ist er wieder, der Corona-Leugner. Ja.
In diesem Sinne, bis in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Maximum Metal.
Auf Wiedersehen.
Bye-bye.